Ja, ihr seid richtig. Heute ist der 16. Januar 2023. Der Winter kommt zurück, es wird wieder kalt, es regnet die ganze Zeit, es ist echt schade. Aber das Gute ist, wir haben eh keine Zeit, um rauszugehen, weil das Leben findet drinnen statt. Seien wir mal ehrlich. Drinnen, zu Hause, vorm PC, vorm Handy. At its best. Was geht so ab in deinem Life, ja?
Ich kann dir nur zustimmen. Ich heute Morgen, warum auch immer, dachte ich, ich bin mutig und gehe einfach mit einem Pulli raus quasi. Obwohl ich gesehen habe, dass es 6 Grad sind und dachte, ich bin eh wenig draußen. Und allein die Wege zum Auto waren schon irgendwie wieder kalt, dass ich es irgendwie unangenehm fand und irgendwie blöd. Dass ich dachte, nix, was ziehst du noch wieder eine Jacke an? Warum denkst du eigentlich, es wäre schon Sommer? Weiß ich auch nicht so genau. Und ja, sonst ist eigentlich alles ganz cool. Du siehst hinter mir, dass ich, also wie du als treuer Beobachter siehst, es ist weniger los auf dieser Wand hinter mir. Ich sammle da ja immer so ein bisschen nette Kleinigkeiten aus der Schule, nette Briefe oder Karten von den Flowstickers und Geburtstagskarten und so ein Kram. Und wir haben gestern relativ krass und viel einfach mal wegsortiert und aussortiert. Ich glaube, wir haben irgendwie wieder mal 4 Säcke zur Kleidersammlung gebracht, sozusagen. Was ich gut angefühlt habe, weil bei jedem Sack dachte ich so, ja, das muss ich mit Willi nicht mehr tragen im Februar.
Ich habe das gut gefühlt, weil du was gespendet hast.
Aber okay. Ja, das auch. Ja, ich muss sagen, ich denke immer so, eigentlich müsste ich da irgendwie vielleicht noch eine halbe Stunde mehr investieren, um das zu einer seriösen Firma, also zu irgendwas Seriösem hinzubringen. Bei diesen Containern weiß man ja immer nicht so genau, was damit passiert, aber ich hoffe immer und nicht, dass denke, dass es klappt. Ist? Ich sollte mal so, wir hätten mal so ein AirTag reinpacken können vielleicht. Das wäre ganz witzig gewesen, um zu gucken, was damit passiert.
Stimmt, ja.
Ja, und das hat sich einfach gut angefühlt, viel loszuwerden. Ich bin voll smart gewesen, weil ich bin ja so jemand, der sich selber hofft, als sehr smart bezeichnen. Nein, was ich ganz smart fand, war, ich habe von vielen kleinen, so netten Andenken und so Sachen, ne, das tut mich immer schwer, mit das wegzuschmeißen irgendwie. Ja, aber man will halt auch gerade, also ich will nicht, wenn ich in neue Wohnung ziehe, schon alles irgendwie vollkleistern mit altem Klimbim-Gedim, so. Klar, und ich habe einfach von allen Sachen Fotos gemacht und habe jetzt quasi digitalen, nicht Müll, aber digitale Erinnerungen angefangen und habe quasi hier auch in meinem Ordner sozusagen dann so Erinnerungsfotos gemacht und habe da jetzt irgendwie 60 Bilder reinkopiert und kann jetzt, sage ich mal, so nette Geburtstagskarten oder so, kann ich mit gutem Gewissen wegschmeißen und habe trotzdem aber, wenn ich will, noch die digitale Erinnerung sozusagen und habe aber keinen physischen Stauraum oder Wände, die ich damit vollklatschen muss und es ist wieder Platz für Neues, weil das Problem ist ja bei solchen Sachen, man hat dann doch nochmal Geburtstag und man gibt dann doch nochmal eine Klasse ab und dann kommt mal eine nette Karte und dann ist irgendwann so, ja gut, irgendwo muss man dann mal aufhören, so genau wie Abi-Zeitungen und so, ne?
Klar, klar.
Sammle ich jetzt ja nicht die nächsten 40 Jahre, dann brauche ich irgendwann ein eigenes Regal nur für Abi-Zeitungen. So. Ja, und das Clean hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber war diesmal auch so ernst zu nehmen sozusagen. Also war mal nicht so, ach komm, das kann ich noch mal aufheben, ach komm, das, sondern war relativ rigoros so bei vielen Sachen, dass es auch ein bisschen emotional war. Also es ist auch so ein bisschen ach guck mal, das Londoner T-Shirt zum Beispiel, ich habe das Londoner T-Shirt weggebracht, das damals aus unserem Lorette-Urlaub, so, wo ich da so dachte, ach, das habe ich jetzt 16 Jahre, 15 Jahre quasi aufgehoben und ich habe es auch sogar noch getragen manchmal, so zum Sport. aber kein Mensch braucht einfach 40 T-Shirts oder so, ne, die sich irgendwie ansammeln irgendwie mal Geschenk da, SV-T-Shirt hier, Schul-T-Shirt da und so. Und und da einfach mal so ein bisschen dann eben die Sache zu fotografieren oder das Bierkönig-Tanktop aus vom Goldstrand. Ja, da dachte ich so, vielleicht war für ein Karnevalskostüm irgendwann, aber dachte ich, ich hebe jetzt nicht Sachen auf für Karneval und so. Ja, außer den Judo-Anzug habe ich einfach als Karnevalskostüm aufgehoben. Ich dachte, okay, das geht immer. Wenn ich mal nichts habe, kann ich einfach im Judo-Anzug in die Schule gehen. So.
Klar.
Und deswegen habe ich echt viel mal so weggeworfen und weggebracht sozusagen. Was ich echt jetzt viele Jahre so mit mir umgezogen habe und mitgeschleppt habe und wo man jetzt aber einfach merkt, ey, ganz ehrlich, du brauchst es einfach nicht. Es ist einfach nicht notwendig. Und dann einfach Platz zu verschwenden sozusagen, weil ich mit Chiara gerade überlege, ne, also weil vielleicht ziehen wir unseren Klamottenschrank hier, den fetten Kleiderschrank doch mit um, weil wir festgestellt haben bei Ikea, als wir jetzt da waren am Wochenende, dass wir uns wahrscheinlich genau den gleichen designen würden, nur mit anderem Innenkram so ein bisschen. Und dann kann man auch auf das Innenkram austauschen und dann hat man einfach, dann spart man viel Geld, ist irgendwie nachhaltiger. Und wenn jetzt die Nachmieter, also wie gesagt, wenn Nachmieter kommen, also das, den Stand habe ich noch gar nicht erzählt, erzähle ich dir gleich, wenn die Nachmieter den eh nicht übernehmen würden, dann ist sowieso egal. Und wir überlegen da gerade quasi, ob wir noch einen kleinen, also kleineren, so einen 50 Zentimeter Schrank noch daneben packen, dass man halt quasi diese 1 Meter plus 50, aber dafür dann die Tür nicht mehr komplett aufkriegt, sondern halt irgendwie nur noch so 84 Grad oder so, könnte man vielleicht sagen. Also auch noch voll easy, so, ne, also kein Problem, aber vielleicht auch nicht so geil. Und dann dachte ich mir, okay, komm, so ziehst du das mal aus, vielleicht brauchst du ja gar nicht so viel Platz, dann kann Chiara noch so meinem Schrank haben, bla 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 bla.
Ja,
so, ja. Und deswegen habe ich relativ rigoros mal aussortiert und das hat sich sehr gut ausgefüllt. Auch so Bücher. Ich habe so viele Bücher hier, ich habe die auch alle nie gelesen, aber mal geschenkt bekommen und keine Ahnung was. Und so, zum Beispiel das Buch, das wir zu unserem Abi geschenkt bekommen haben. Erinnerst du dich noch? So, da haben wir mal so ein Buch geschenkt bekommen. Ja. So, das habe ich immer halt noch hier stehen gehabt, weil man ja Bücher nicht wegschmeißt und so. Macht man ja nicht, keine Ahnung. Und jetzt habe ich die alle hier in so eine Bücher-Dingsi-Bumsi-Austausch-Telefonzelle quasi gebracht. Ja. So. Das heißt, das hat sich irgendwie gut angefühlt, weil nicht weggeschmissen und gleichzeitig aber losgeworden. Genauso haben wir mega viele Sachen auf eBay einfach gestellt jetzt, wo Chiara zum Glück, Chiara ist unsere, ist die eBay-Chefin, habe ich gut eingefädelt, dass sie da jetzt den ganzen Kram verticken kann. Ja, und deswegen sind wir gerade gut im hier ausmisten. Das ist cool.
Nice, nice. Das ist gute News für nächsten Monat, wenn es dann ans Packen geht. Aber ich finde es auch so ein cleaner Start ist auch immer was Nices, finde ich. Ja. Einfach sagen kannst, okay, ich habe jetzt noch die Sachen, die ich wirklich mag, die ich wirklich brauche und alles andere fängt halt wieder bei Null an und das kann ich mir halt dazu kaufen oder ich lasse es diesmal, bin schlauer als beim letzten Mal und kaufe kein T-Shirt vom Londoner.
Hey, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Aber
das kam jetzt aber schnell, ohne nachzudenken.
Nee, aber ich habe mich halt auch schon so gesehen, dann packt man irgendwie die Kisten aus und denkt so, was mache ich eigentlich damit? Und denke ich mir, dann kann ich mir auch sparen, das umzuziehen. So, also so, ne, ich bin da ja wahrscheinlich doch bei sowas deutlich emotionaler als du. Ich würde ja nicht sagen, dass es in allen Fällen so ist, auch wenn das vielleicht böse Zungen behaupten würden, aber du hast ja ein Herz, das mag man immer nicht meinen, aber.
Ja, ich bin super emotional. Aber ich kann halt auch rational. Das können viele nicht.
Eben. So.
Zum Beispiel die gerade protestieren in Dingens. Aber das ist ein anderes Thema. Die können auch nicht rational, die können auch nur emotional.
Oh. Ich bin mal gespannt, was gleich noch passiert.
Gar nichts. Wollte nur einmal so ein bisschen Seitenkick verteilen.
Low-Kick.
Was wollt ihr jetzt erzählen? Emotional.
Genau, deswegen hänge ich an so Krams irgendwie eher und also auch einfach unbedeutenden Krams, so einfach weil er dann irgendwann lang genug da ist. So, zum Beispiel, das ist die Kette, die ich anhab, ne? Die hat, das ist irgendwann mal von meiner Tante gewesen, super unemotional, habe ich es irgendwann zu Weihnachten bekommen. Dann ist sie kaputt gegangen, hat Chiara mir dann irgendwann mal so ein Lederband drum gemacht. Und einfach, weil ich sie lange besitze, hat sie quasi Wert bekommen, aber nicht, weil, das ist von, keine Ahnung, und das ist ein ganz besonderer Anlass oder irgendwas, sondern ja, jetzt denke ich mir so, ja, okay, irgendwie ist es auch doof ohne die, so, keine Ahnung. Ohne, dass sie jetzt besonderen Wert hat irgendwie für mich. Und deswegen war das zwischendurch nicht so einfach, die Sachen loszuwerden, aber es fühlt sich auch sehr gut an, weil man ja weiß, ich brauche sie halt einfach nicht. Weil wofür ist es? Ist es einfach nicht so? Dann ist es, im Zweifel kann man ja immer noch rechtfertigen, man schafft Platz für Neues, aber ich brauche auch nichts Neues. Das ist halt das Schöne zu wissen. Hey, das geht einfach und es braucht nichts Neues an die Stelle treten. Das ist schön.
Ja. Nice. Fühlt sich gut an. Auch für mich, der das quasi nur aus der eigenen Erinnerung kennt. Aber zu wissen, dass man da einfach so mal radikal aussortiert.
Ja.
Approved.
Ja. Genau, und wir haben mit dem Vermieter, also mit hier unserer Hausgesellschaft, was auch immer, gesprochen. Und der Hausmeister war da, hat sich die Wohnung angeguckt und war so, okay, wenn ich diese Fliesen sehe, weiß ich schon, das ist eine der ältesten Wohnungen. Hier muss alles gemacht werden. So, ne? Also das heißt, Boiler, Bad neu, Küche neu, Wände neu, Fliesen runter, neu, Boden neu. So, und dann waren wir so, ja, aber wir haben ja jetzt auch schon Nachmieter eigentlich gemeldet. Und dann war so, naja, aber so eine Renovierung, die dauert halt schon lange. Und dann war so, ja, okay, wie sieht's denn aus? Ja, er meldet jetzt quasi den Renovierungsbedarf. Und jetzt ist die Frage die Hausverwaltung, ob sie sagt, hey, pass auf, wir haben Nachmieter, wir vermieten weiter diese Wohnung mit allen ihren Mängeln, aber super günstig quasi an neue Leute, weil wir einfach keinen Struggle damit haben wollen. Oder die sagen halt, okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu sagen, wir machen das alles neu und dann dürfen wir halt keinen Nachmieter suchen und dann wird das wahrscheinlich lange dauern. Und dann habe ich mal so ganz vorsichtig gefragt, aber wenn wir jetzt keinen Nachmieter haben, was ist denn dann eigentlich so mit der Küche und so Sachen? Ja, die müsst ihr dann rausbringen und also entsorgen. Und dann war ich so, fuck, das heißt, wenn wir jetzt keine Nachmieter stellen dürfen, müssen wir dafür sorgen, dass die ganze Wohnung halt komplett clean ist. Also, also jetzt nicht schön, aber der ganze Bums muss halt raus sein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ja.
Wäre das halt so ein Sperrmüll-Ding oder?
Ich meine, nee, Küche wäre wahrscheinlich 400 Euro, Selbstabholer, Ciao, so 300 Euro, keine Ahnung.
Aber das ist ja oft noch okay, da guckst du halt zu, wie andere Leute das Ding halt abmontieren, wenn du es halt richtig machst. Und Sperrmüll fände ich auch nicht so schlimm, weil da wäre es auch so gut, dann machst du die Teile halt grob und trägst sie halt runter. Das ist halt auch nicht geil, aber es ist halt irgendwas anderes, als wenn du bei so einer Küche aufpassen musst, dass die auch heile bleibt und so, das würde ich meinen.
Das ist richtig, dann ist es zu dem Zeitpunkt auch auf jeden Fall weg, weil das eBay-Problem ist halt so ein bisschen, wir brauchen die Küche ja schon noch relativ lange in dieser Wohnung hier, bis wir den neuen eine quasi haben. Und dann aber darauf zu spekulieren, dass dieser eBay 1531 Hannes, keine Ahnung was, dass der dann auch wirklich zum 16. die Küche irgendwie abholt und dann nicht sagt, ach, können wir nicht doch nochmal 200 Euro günstiger und nein und so. Oder er meldet sich einfach nicht mehr, dann haben wir halt irgendwie ein Problem und hängen irgendwie auf der Küche und so. Das deswegen, müssen wir auch mal gucken. Chiara wollte heute bei der Hausverwaltung anrufen. Ich vermute, sie hat es vergessen. Vielleicht auch nicht. dann werden wir mal gucken, ob es da irgendeinen neuen Stand gibt, weil das ja auch für dann die Nachmieter quasi interessant wäre, ob sie jetzt in einem Monat in diese Wohnung ziehen können oder eben nicht. Das sind jetzt so die, wo wir so zwischenhängen.
Ich hoffe, die Entscheidung wird einfach schnell getroffen, weil dann kann man ja an eurer Stelle entweder halt doch nochmal eBay bemühen. Oder man plant halt eben Sperrmüll und sowas.
Genau, dann kann man halt irgendwie planen. Ja, genau. Und was zum Beispiel jetzt auch noch, also was so ein bisschen kleine Themen sind, ist halt die Couch, ne, die ich Chiara irgendwann mal geschenkt und gebaut habe sozusagen. Da müssen wir jetzt auch ein Obdach für finden, so, weil eine neue Wohnung passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Weil meine Eltern bringen die auch irgendwie nix, da passt die auch nicht gut hin und so. Also mal gucken, was die für neues Zuhause sozusagen findet. Und das sind irgendwie so Sachen, wo ich irgendwie dachte, ach, wenn wir irgendwie coole Nachmieter finden und so, dann wird das alles kein Problem. Aber das ist alles ein bisschen schwierig jetzt.
Müssen wir mal gucken. Hört die eine Person ja zu, die ab und zu mal hört und vielleicht denkt die Person sich gerade, hey, ich könnte die Couch gebrauchen.
Ja, natürlich.
Das wir sind schon bei 12 Minuten 50, da hört keiner mehr zu.
Also. Schwierig. Ja, und letzte Umzugs-Story. Also erstens, irgendwie die Vorfreude wird immer größer, das wird richtig cool. Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, das Ganze zu machen. Und selbst auf die Orga davor freue ich mich, das alles so richtig schön zu machen, alles schon zu packen und so alles bereit zu machen, dass das alles so voll der gute Umzugstag wird. Kerr hat auch schon Essen geplant und so weiter und so fort, voll gut. Wir waren am Samstag, haben wir so ein bisschen Möbelhaus-Hopping quasi gemacht, weil Chiara so ein bisschen Inspirationen sammeln wollte, was für mich ja schon so eigentlich Albtraumkombination ist, so irgendwie in Möbelhäuser fahren, nicht um irgendwas Sinnvolles zu kaufen, sondern weil man irgendwas braucht, sondern um Inspirationen zu sammeln an einem Samstag, so. Und wir sind irgendwie morgens dann gestartet. Ich habe die Namen gar nicht mehr im Kopf. Das hier irgendwie in Junkersdorf gibt es irgendwie so 5 Möbelhäuser auf einem Ort, irgendwie auf einem Fleck. Da waren wir irgendwie in allen. Dann waren wir noch nachher bei Ikea quasi. Wo tatsächlich die veganen Köttbullar mittlerweile richtig gut sind. Die hatten die mal als Vegetarier, also Gemüseköttbullar. Die waren ungeil. Und jetzt gibt es die quasi einfach hier so Fake Erbsenprotein-Bällchen, die einfach mega geil schmecken. Kleiner Disclaimer. Und es ist alles irgendwie sehr hässlich gewesen, egal was wir uns angeguckt haben. Also nicht, weil unsere Ansprüche, glaube ich, so hoch waren, sondern ich hatte das Gefühl, es war auch alles so Winterschlussverkaufsgedöns irgendwie. So, das heißt, man hat den Eindruck, die sind jetzt alle gerade so ein bisschen am Umräumen, Umbauen. Vielleicht sind viele Sachen irgendwie gerade weg, die irgendwie da sein sollten. Und wir haben halt geguckt so ein bisschen nach schönen Kommoden, die wir uns irgendwie in die Wohnung stellen können, um so ein bisschen Platz zu generieren. Also ein bisschen Stauraum zu generieren. Haben wir jetzt auch irgendwie, also da war das Schönste immer noch dann wieder so die klassische Ikea-weiße Malm, irgendwie keine Ahnung was, man denkt so, ich dachte mal, man könnte irgendwas Cooleres finden, haben wir irgendwie nicht. Und irgendwie alles, was wir uns so angeguckt haben, wir haben so Couchen so Probe gesessen, weil wir also noch nicht so ganz safe sind mit der Couch. Und die waren entweder super teuer und auch super unbequem oder einfach nur super unbequem oder super hässlich. Mhm. Also wir haben irgendwie nicht auf einer Couch gesessen. Wir waren sogar in so einem Polstermöbel-Ding, weil das da in Junkersdorf eben auch war. Und dann haben wir irgendwie da gefühlt alle Couchen angeguckt. Das war immer so, irgendwie ist das ungeil. Und dann war, weißt du, ich saß auch auf so einer 13.000-Euro-Couch und ich dachte, ich habe mich nie getraut, die überhaupt mal zu sehen, so ungefähr. Und die war einfach auch scheiße. Also nicht, dass die eine Option gewesen wäre, aber wo man so denkt, hä? Also, ich habe doch keine hohen Ansprüche. Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Irgendwie war das ein komischer, verhexter Tag, der uns eher gesagt hat, okay, vielleicht gucken wir doch noch mal, ob wir unseren Packschrank mitnehmen. Vielleicht können wir das noch mitnehmen. Vielleicht sortieren wir doch nicht so viel aus, weil vielleicht ist ja doch eigentlich vieles von dem, was wir gerade haben, doch ganz cool. Und bevor wir, weil im Kopf ersetzt man dann ja bei so einem Umzug die Sachen schon durch viel coolere Sachen. Und dann stellt man fest, die viel cooleren Sachen gibt's irgendwie nicht. Ja. Und vielleicht hatten wir schon coole Sachen. Und ja, deswegen, mal schauen.
Aber wenn es auch nur die Erkenntnis war, dann hat es sich ja auch gelohnt.
So. Das könnte man tatsächlich sagen. Die Erkenntnis war so ein bisschen, hey, vielleicht ist vieles doch schon gar ganz cool. Und vielleicht müssen wir gar nicht ersetzen und dadurch ein bisschen Geld sparen. Und diese Idee von alles cooler ist vielleicht auch einfach nicht sinnvoll.
Ich muss sagen, ich habe damals beim Umzug hier nach Troisdorf gemerkt, wie viel cooler so Online-Möbelhäuser sind. Also die nicht typischen, wie heißen sie alle, Porter, Boss, whatever, sondern einfach mal so, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt irgendwas Teures, aber halt so diese Geschäfte, die halt eben sagen, wir haben halt nur 20 online. Modelle online und die sind halt irgendwie ein bisschen was Besonderes, so vom Stil her vielleicht. Also da habe ich tatsächlich ich habe gekauft, ein Bett und eine Couch eigentlich. Und beides war so die Kategorie, wo ich gesagt habe, sowas findest du halt nicht in diesen Möbelhäusern, weil die dann doch irgendwie vom Stil irgendwie ein bisschen anders sind und oder vielleicht auch zu teuer sind.
Obwohl die jetzt nicht so fancy sind, ne? Also man muss ja sagen, deine Couch ist nicht todes fancy, aber sie ist trotzdem schön. Also sie ist also irgendwie dann cool, ja.
Ja, also halt irgendwie mal was anderes, so ein bisschen was, was man vielleicht auch bei Instagram mal so sieht, ne, wo man sagt, das ist halt eine coole Couch oder so. Das gibt's halt, diesen Standardmöbelhäuser. Und ich habe das Gefühl, die sind so zeitlich so ein bisschen kleben geblieben und die versuchen immer noch so auf Krampf irgendwie diese Möbelkonstellation irgendwie hinzukriegen, wo halt alles irgendwie zusammenpasst, aber dann irgendwie so drüber aussieht, weil, also wie so ein Adidas-Trainingsanzug, wo halt alles irgendwie farblich zusammenpasst, aber du merkst so, irgendwie fehlt mir da so die Variation oder Texturen und Farben und irgendwie ist das alles ein bisschen zu uniform. So.
Geil, wie du es auch gerade sagst. Ich merke, Chiara und du haben die gleichen Instagram-Reels gesehen, mal irgendwann bei dem Umzug wahrscheinlich. Weil Chiara auch so gesagt hat, ich habe gelernt, Textur ist key. Man muss halt mal was Glattes, man muss mal was das. Und, so. Und ich war so, hä? Was, woher kommt diese Expertise her? Ist das Marie Kondo? Keine Ahnung, wer sind diese Menschen, die das irgendwie machen?
Aber das ist ja das Gleiche wie bei Klamotten. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, alles im gleichen Stil trägst, zum Beispiel, du willst ein All-Black-Outfit haben, dann sieht das am coolsten aus, wenn du halt verschiedene Texturen halt kombinierst, anstatt halt einfach nur die gleiche Textur, die gleiche Farbe. Dann sieht
das einfach so komisch aus. Also soll ich eine Lederhose mit einem Baumwoll-T-Shirt anziehen? Besser als eine Lederhose und ein Leder-T-Shirt.
Ja.
Dann muss ich noch mal kurz mein Outfit ändern für morgen.
Vielleicht sagen wir einfach, Lederhosen sind verboten.
Nee, aber ich habe gerade überlegt, was hat denn verschiedene Texturen? Ach so Leine und Baumwoll und
so. Ja, zum Beispiel, du hast so eine so Jeansstoff und statt oben halt ein normales T-Shirt, nimmst du halt ein normales T-Shirt, ein Baumwoll-T-Shirt und knallst dir aber dort so ein Cardigan drüber, der vielleicht auch so ein bisschen so wie so ein Pelz oder so leicht, so kennst du diese Bären, also die
so flauschige Dinge. So
fluffig, flauschig, irgendwas, genau. Sowas halt. Und dann hast du noch irgendwie einen Schal drüber, der irgendwie auch nochmal vielleicht einen anderen Ton hat und nochmal, also einen anderen Farbton hat und dann nochmal irgendwie bisschen, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Form reinbringt, so ein bisschen nach außen hin wirkt, weil wenn du halt, weiß ich nicht, ich finde alles, was sieht sonst einfach alles sehr steril aus, gerade bei Wohnung, wenn du zum Beispiel keinen, ich bin der die sterilste Bude ever, weil ich habe kein Zettel für Müll auskehre, aber ich weiß, wie man es machen müsste. So mit Teppichen und so arbeiten, Vorhänge und dann halt bei der Couch halt nicht die gleichen Sessel von der gleichen Hersteller, von der gleichen Farbton daneben stellen, soll vielleicht irgendwie eine andere Farbe mit anderen Materialien, vielleicht ein bisschen Holz und so weiter. Ah, whatever.
Egal. Ja, habe ich auch alles gelernt. Finde ich interessant. Aber finde ich interessant, dass das irgendwie so das Ding gerade irgendwie ist. Fand ich ganz spannend, weil das Chiara auch so, weißt du, kennst du das, wenn so Leute so, wie soll ich das sagen, dass das gemein klingt? Nein, das ist nämlich nicht gemein. Aber also, wenn Leute so Sachen erzählen, wo man so weiß, Das ist jetzt nicht dein Wissen, das ist nicht deine Meinung. Du hast dir nicht gerade Gedanken gemacht und hast gerade gefunden, ach, guck mal, ich habe gerade herausgefunden, das und das so, sondern wenn die so ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu auswendig gelernt so was erzählen sozusagen. Und so war das quasi nicht bei Kerl so. Ja, na, ging. So, aber Kerl war so, ja, und dann auch so Wörter benutzen, so, Textur ist key und das und das. Und dann merkt man so, ja, das war eine Unterschrift unter dem Bild bei Instagram wahrscheinlich oder bei Pinterest oder so, das ja, und dann
war ich das ist halt skeptisch. So faszinierend, weil du halt, wenn du jetzt mal schaust, früher war es halt so, woher hast du das Wissen herbekommen? Also wer hat dir jemals erzählt, wie man irgendwie Möbel zusammen am besten irgendwie kombiniert für einen bestimmten Look und so weiter? Und
jetzt gehst du halt Möbelhaus selbst. Du
wirst damit oder halt eben, die wussten es halt auch im Zweifel nicht und haben halt ihre Standardsachen einfach hingestellt und es sah einfach immer scheiße aus. So. Oder halt, es sah halt aus, wie es aussah. So. Und jetzt kannst du halt, jetzt, wenn du jetzt, weißt du auch, diese Momente, wenn man so ein Hotel reinkommt und sich so denkt, boah, diese Lobby sieht einfach irgendwie cool aus, du weißt aber gar nicht warum. Und irgendwann mal kommt dir so jemand auf TikTok oder auf Instagram und sagt dir einfach, hey, ich erkläre dir mal, wie das läuft. Und warum du das geil findest, erkläre ich dir auch. Und dann erklärt die Person halt so, ja, guck mal, dieser Teppich und so, der catcht dein Auge, dann leitet er dich dahin und dann dahin. So ein bisschen wie Webdesign auch oder halt irgendwelche anderen Sachen wie Fotografie. Irgendwann mal hast du halt von allen Seiten mit diesen gleichen Themen vollgeballert, egal ob es Klamotten sind, Möbel oder halt irgendwie Komposition von Bildern. Irgendwann merkst du so, ah, es ist irgendwie immer das Gleiche. Du musst halt Sachen kombinieren, die man nicht so kombiniert normalerweise, aber dann doch. Und dann achtest du auf die Farben, bla bla bla. Und dann hast du so, entwickelst auch so ein Vokabular zu diesem Bereich und denkst dir so, wow, ich fühle mich jetzt als Experte.
Ja, zumindest auch für diese Zeit gerade, ne? Weil keiner kann ja sagen, ob in 5 Jahren vielleicht wieder das All-Same das Moderne ist sozusagen, ne? Also dann eben die Jeans mit der Jeansjacke und der Jeansmütze.
Ja.
Was auch immer. Aber ne, das ist ja wahrscheinlich jetzt so eine Momentaufnahme, wo man sagt, hey, das ist gerade irgendwie das, was Leuten anscheinend irgendwie gefällt. Und das ist ja immer spannend, weil man ja immer, also ich merke, dass in mir ist dann immer so ein bisschen der kleine Rebell von früher, der dann so der kleine Punk-Hörer, der dann sagt, aber dann, wenn das alles cool finden, dann ist ja wiederum nicht cool eigentlich, wahrscheinlich. Und dann merkt man aber so, ja, verdammt, aber irgendwie ästhetisch finde ich das dann doch irgendwie, also dann doch irgendwie am meisten quasi. Auch wenn man das vielleicht erstmal nicht will, weil man denkt so, hey, ich bin nicht wie alle anderen, ich bin doch voll individuell, aber ich stelle das gleiche Zimmer zusammen wie alle anderen wahrscheinlich.
Ja, finde ich am Ende des Tages wird es genau das sein. Weil am Ende des Tages, wenn du mal so guckst, was sind so die aktuellen Trends und dann guckst du, was sind die Trends vor 10 Jahren, was sind wahrscheinlich die Trends in 10 Jahren. Es wiederholt sich und es bleibt immer, also ein paar Sachen bleiben immer einfach wahr. Und dann ist es immer nur so, wechselt sich das einfach nur ab, so von wegen, okay, jetzt ist gerade All Jeans super geil, dann ist das nicht mehr cool, dann sind Texturen geil, aber es wiederholt sich immer und es ist alles irgendwie, von allem weiß man, Menschen finden es irgendwie anziehend oder ansprechend, daher wird es irgendwie funktionieren.
Ich habe mich das letzte Mal mit Chiara auch gefragt hier beim Häuserbau gerade, ne, weil man fährt ja ganz schnell, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, man fährt ja hier durch Köln so und dann denkt man so, hier ist Unicenter zum Beispiel, was ein alter hässlicher Bau, ne, so die Gesamtschule gerade in Troisdorf, ne, wo ich gerade auch drin unterrichte, so wie kann man jemals gedacht haben, dass das ein cooles Gebäude ist, so, ne, aber wahrscheinlich dachte man sich in der damaligen Zeit, natürlich dachte man sich wahrscheinlich auch immer so, das ist funktional, aber wahrscheinlich hat man schon designmäßig damals das schon irgendwie gedacht, ja, das ist aber gerade so, wie man das macht irgendwie, ne? Ja, und es gibt ja genug Bauten, wo man sich denkt, ach du je, wie konnten wir es jemals machen? Und irgendwie finde ich das spannend, weil ich würde sagen, keine Ahnung, wo ich das jetzt hernehme, diese Aussage, aber ich könnte mir vorstellen, dass man über das Design, dass wie wir gerade so diese Standardhäuser bauen, diese Standard-Mehrfamilienhäuser, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so irgendwie grau, Anthrazit, weiß, silberne Balkondinger, größere Fenster, so ein bisschen weiße Eingangstür, so, ne? Also das ist ja das, was man gerade so sieht, wenn man Neubauten sozusagen sieht. Und ich unterstelle mal, dass man darüber sagen würde, das ist eigentlich so ein zeitloses Design, weil man hat nicht viel Schnickschnack, es ist nicht irgendwie rote Backsteine, es ist nicht irgendwie fancy irgendwas, sondern es ist eigentlich super schlicht sozusagen. Und ich finde es spannend, dass wahrscheinlich aber in 10 Jahren oder sagen wir 20 Jahren die Leute sagen, oh je, wie konnte man damals solche Häuser bauen in irgendeiner Form? Weil irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir über solche Häuser so reden, wie heute über Altbauten. Dass wir sagen, ach, guck mal, wie schön dieser Stuck da oben und ach, guck mal, Wahnsinn, wenn du noch einen Altbau findest, super toll. Irgendwie haben wir so einen sehr funktionalen, irgendwie vielleicht auch zeitlosen Bau, aber auch irgendwie einen langweiligen Bau, vielleicht könnte man sagen. Oder einen Charakter, also einen seelenlosen Bau, weiß ich nicht.
100%. Ich finde, das ist das perfekte Wort dafür. Ja. Ich finde, das ist halt super steril und damit auch seelenlos in dem Sinne, weil es einfach ich finde, es fehlt jegliche Form der Ästhetik da drin. Klar, Ästhetik im Sinne von, okay, es ist irgendwie gerade und die Farben sind jetzt nicht irgendwie komplett off. Also dieses typische weiße Fassaden und so grau, gut, weiß und grau tut nicht weh.
What could go wrong, yeah.
Ja, genau, aber es ist auch nichts, wo du stehen läufst und dir denkst so, oh, wow, das ist irgendwie interessant, das catcht mein Auge irgendwie, das habe ich so nicht gesehen oder kenne ich so nicht und das finde ich irgendwie steckt da mehr dahinter. Das ist einfach so richtig nichtssagend, das ist einfach da, es ist wie so ein weißes Blatt Papier. Es ist funktioniert, es ist nützlich, aber es ist nicht ästhetisch irgendwie ansprechend. Es gibt ja irgendwie, also mir persönlich gibt das einfach nichts und ich kann mir vorstellen, dass man in 10, 20 Jahren draufblickt und sagt, wieder so eins dieser Häuser, was einfach keine Seele hat, so irgendwie. Und ich kann mir das genauso vorstellen, dass das Leute damals von diesen vielleicht diesen Betonbauten gesagt haben, boah, diese Betonbauten sehen so cool aus, so modern und so unzerstörbar. Massiv vielleicht auch so.
Und so. Ja, genau.
Ja. Ja, irgendwas war ja da, ne, wo man gesagt hat, wow, das finden wir irgendwie toll gerade. Jetzt guckt man sich das an und denkt sich so, hä? Das ist einfach nur so kalt und eklig und einfach überhaupt nicht schön. Was soll das überhaupt sein? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man wie immer in der Geschichte dann so zurückblickt und dann auch sagen kann, ah, guck mal, weißt du noch, damals die Menschen, die haben halt super viel, die hatten halt gar nicht so viele Mittel, um sich Häuser zu bauen und Häuser zu dem Zeitpunkt überproportional teuer waren, deswegen haben sie an allen Ecken gespart und Ästhetik und Architektur war eine dieser Sachen, wo man einfach gesagt hat, ich zahle kein Geld für Architekten, ich nehme so ein Standard-Template quasi. Mhm. Und ich glaube, das spricht auch für unsere aktuelle Zeit, weil einfach Häuser so teuer geworden sind und so unbezahlbar eigentlich für unsere Generation und folgende, dass viele auch sagen, ich bin froh, wenn ich überhaupt was da stehen habe. Ob ich jetzt einen Backstein habe, der irgendwie das Haus vielleicht irgendwie cooler macht, aber nochmal 50.000 Euro mehr kostet, nee, danke. Keine Ahnung, ob es so viel kostet, aber.
Ja, und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an mich denken würde, also wir sind ganz weit davon zu überlegen, ob man irgendwie baut oder so, aber wenn ich jetzt bauen würde, wäre für mich immer die Devise, das muss innen cool sein, außen ist mir scheißegal. So, ne? Also ich würde auch außen so günstig, wie es nur geht, machen, weil mir ist doch egal, wie mein Haus von außen aussieht. Aber ich finde es wichtig und cool, wie es innen quasi ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also jetzt auch wahrscheinlich Leute gerade anders denken, aber ich könnte mir vorstellen, dass das früher vielleicht auch nochmal anders dann war, ne? Wenn man dann sagt, okay, irgendwie hat das was mit Prestige oder keine Ahnung, was zu tun hat. Ich kann mich einfach ausleben, ich kann einfach kreativ was machen oder keine Ahnung was an meinem Haus. Dass da die Menschen vielleicht schon so ein bisschen anders dachten, so als man jetzt vielleicht denkt, wenn ich das mal unterstellen würde, ist wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so ein bisschen egal ist, wie das Haus von außen aussieht. Gerade weil es einfach darum geht, okay, wie kann man das, wo kann man Geld sparen? So, und ich würde ungern sparen an coolen Sachen drin, weil wenn dann auf einmal du die günstigsten Armaturen nimmst, dann merkst du nach 3 Jahren, ja, toll. Das ist jetzt irgendwie lose, das sind irgendwie super fleckig und dann denkst du, ja, toll, hätte ich auch mal mehr bezahlen können. Aber außen, ja, soll das halt ein bisschen siffig aussehen, wenn es drin. Ich bin ja drin und stehe nicht vor meinem Haus. Wäre so meine pragmatische Denke, aber ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee, das muss anders sein.
Ja, ich weiß nicht, aber ich hätte so, okay. Was ist so der Zeithorizont, den man plant? Und für mich ist ein Haus auch immer so ein Ding, wo ich sage, okay, das plant's ja bis Ende quasi. Vielleicht, wahrscheinlich. So. Oder halt vielleicht auch so für über Generationen hinweg. Who
knows? Schön, mit deinen Kindern auf den Sack zu gehen, wenn du sagst, ich werde in meinem Haus hier beerdigt, so, ihr kriegt mich nicht hier raus. Aber Papa, du bist schon so alt, du kannst nicht mehr. Nein, ich gehe nicht raus. Ja. Das bis Ende.
Ja, also, aber verstehe, mindestens halt mal, sagen wir mal 20, 30, 40 Jahre, whatever. Und wenn ich mich heute schon an den Häusern von anderen satt gesehen habe, indem ich da so durch das Dorf laufe und mir denke, ich finde dieses Weiß-Anthrazit so hässlich. Also nicht hässlich, aber mich kotzt das mittlerweile an. Es ist einfach so, ich habe mich daran satt gesehen. Das hat irgendwie 3 Minuten gedauert, schon war ich satt. Und da wird es mich einfach zu sehr stören, wenn ich wüsste, ey, ich gucke mein Haus an und denke mir so, auch wenn es innen cool ist, aber wenn ich draußen irgendwie stehe und mir denke, boah, irgendwie kickt mich das so gar nicht, ist irgendwie hässlich. Ich weiß nicht. Vielleicht denke ich anders darüber, wenn man so einen Preis auf einmal sieht und sich denkt, okay, welchen Tod will man jetzt sterben?
Ja, vielleicht.
Aber im Moment würde ich irgendwie alles dafür tun, um nicht in so einem Haus zu wohnen. Hm. Also, das klingt jetzt auch übertrieben, aber ich würde es versuchen zu vermeiden, wenn es irgendwie sinnvoll ist.
Ja, und dann im Zweifel einfach nicht bauen. So, ne? Wenn man halt feststellt, okay, ich kann es nicht nach meinen Träumen irgendwie bauen, dann halt einfach nicht bauen, so was man halt tut, so wie es gerade ist. Ja. Ich habe aber irgendwie auch das Gefühl, dass, wie formuliere ich das, dass ich besonders wenig Auge für Ästhetik habe. Also nicht, als würde ich die ganze Zeit, also als wäre hier alles super hässlich und als wüsste ich nicht, wie ich mich anziehen soll, so ungefähr. Das ist aber schon alles sehr unbewusst sozusagen.
Orange Pulli.
Das ist ein T-Shirt. Schönes Merch von Casper. So. Ja, okay, vielleicht sehe ich auch scheiße aus. Keine Ahnung. Nein, Quatsch. Nein, ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie einigermaßen funktioniert, dass es irgendwie einigermaßen passt, auch wenn es vielleicht ein bisschen merkwürdig ist. Man sich fragt, warum hat der eine kurze Hose an, aber ein Pulli macht doch keinen Sinn. Keine Ahnung. So, ne? Aber irgendwie hat man sich das angewöhnt und das funktioniert so für einen irgendwie. Und man fällt jetzt nicht auf, indem die Leute einem alle einen angucken und man denken, oh Gott, was ist mit ihm eigentlich los? Muss er ins Krankenhaus vielleicht. Aber ich merke, dass wenn jetzt auch Chiara mir so Sachen vorschlägt, dann sagt so, hey, sieht das denn das cooler aus? Das oder das? Kann man das kombinieren? Ich sage immer, ja klar, das kann man alles kombinieren. Klar, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch auch gut aus. Ja klar, das sieht doch auch gut aus. Ja, und wahrscheinlich, wo andere sagen würden, hä, nein, das beißt sich mit dem. Zum Beispiel hatte ich hier drüber gestern, oder auch heute in der Schule, meinen, diesen roten, weinroten Flowstickers-Pulli an. Und Chiara war auch so, die Farbkombination orange und so weinrot, ist nicht so mega geil irgendwie, weil das T-Shirt so ein bisschen länger ist und dann quasi unten rauskommt. Und ich hab mir so, ich find's irgendwie fresh. Und ich glaube, da würde man wahrscheinlich so dieser objektive Ästhetik-Sinn, den dann auch Chiara, glaube ich, so ein bisschen mehr hat, auf jeden Fall als ich, würde so sagen, ey, das ist irgendwie uncool. Aber ich denk mir so, ja, ich find's irgendwie ganz passend. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es irgendwie nicht funktionieren würde. Deswegen fällt's mir immer, um lange auszuholen, deswegen fällt's mir, glaube ich, immer sehr schwer, bei solchen Sachen mitzureden, weil ich da so wenig Meinung zu habe, weil ich da so bei so Ästhetik-Sachen immer denke, das ist doch cool, ja, wenn das Leute mögen, ist doch schön und so. Ich glaube, ich könnte mich nie an so einem Haus satt sehen, weil es mich zu wenig meine Aufmerksamkeit fassen würde, weil ich da den Blick nicht für habe sozusagen, ne? Aber wie du sagst, wenn man sich wahrscheinlich einmal, auch wenn es nur 20 Minuten ist, eingelesen hat in Häuserfassaden, was ist modern, was nicht, dann geht man durch die Stadt und merkt sich, ah, guck mal, das, ah, guck mal da und guck mal da. Und dann verändert sich der Blick. Und ich glaube, dadurch, dass ich da so raus bin, wenn es um Mode, Farben, Häuser geht, habe ich diesen Blick einfach nicht so richtig.
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Muskel, den man trainieren kann. Mhm. Also das ist etwas, was man auch lernen kann. Und ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass man dann einfach so für sich entscheiden kann oder muss, ob man bestimmte Dinge einfach, anders gesagt, ob man mit Ästhetik oder mit Design oder mit halt Klamotten anderen Leuten quasi, ob man das bewusst nutzt, um quasi anderen Leuten und sich selbst etwas zu bieten, wo man weiß, das findet das andere Gegenüber halt irgendwie auch gut. Das
in ist der so Regel zumindest so irgendwie,
ne? Safe Nummer, genau. Oder man kann es halt bewusst auch nutzen, um halt auch zu provozieren oder halt zu, um mal Aufmerksamkeit zu ziehen. Also zum Beispiel gibt es ja auch so Stile, wo man sagt, das ist bewusst ein Stilbruch, um eben was Neues zu kreieren oder eben zu sagen, ich provoziere jetzt ein bisschen, ich lenke die Aufmerksamkeit von mir weg oder auf mich zu. Und ich glaube, das ist halt eben etwas, was man eben lernen kann, zu sagen, gut, wovon weiß man, was funktioniert, was ist harmonisch, was sind so Farben, die zum Beispiel zusammenpassen, wo man sagt, okay, das findet in der Natur statt, zum Beispiel so Sonnenuntergang, da hast du vielleicht so ein bisschen dieses Weinrote mit diesem eher auch dunkleren, ein bisschen entsättigten Orange, aber sowas wie so knalliges, helles Orange, was du auf einer Blume findest, und eben Weinrot, das ist eine Farbkombination, die findest du in der Natur selten zum Beispiel. Deswegen kennt man es nicht, deswegen findet man es vielleicht nicht so Standard. Und wie gesagt, ich glaube, das kannst du halt lernen, da kannst du halt, oder nicht viele wissen, die aneignen und das halt dann auch nutzen und damit rumspielen, oder du sagst einfach, ist mir egal.
und dann hoffen, dass du nicht so sehr in die Tasche, ins Klo greifst mit deinen Wahlen immer sozusagen, ne? Ja.
Ja, also.
Weil sonst fällt es ja wieder quasi andersrum auf. Ja.
Ich glaube halt, dass. Und das bestätigt ja auch so ein paar. Also, es gibt ja ein paar Realitäten, das auch bestätigen, was ich jetzt gleich sage. Ist, es gibt einfach die Tatsache, dass es so Berufsbilder gibt, wie Modedesigner, wie Leute, die eben dich beraten bei der Kleidung oder bei der Einrichtung und so weiter, zeigt ja, dass es viele Menschen gibt, die eben sagen: Hey, ich krieg's nicht hin. Ich habe diesen Muskel nicht trainiert, so. Funktioniert nicht. Kann doch so lange TikTok gucken. Kommt nichts. So, und ich glaube halt, dass. Meine These wäre, dass die Mehrheit eben sich entweder nicht dafür interessiert oder diesen Muskel nie gebildet hat oder einfach, oder kommt jetzt aus beidem, dass eher eine Minderheit sagt, hey, wir wissen, wie es cool ist, lass uns den Job mal machen. So.
Ja.
Also jedenfalls, wenn ich mal durch Ikea gehe und Leute beobachte, denke ich mir so, ja, okay, das bestätigt sich jedes Mal wieder. Wahrscheinlich gucken die mich an, denken sich das gleich.
Ja, wirklich. Ja. Ich merke das auch immer, wenn man dann mal so Ausschnitte sieht von so Modenschau-Sachen, ne? So von Laufstegen-Models und so. Also ich glaube, es ist noch nie passiert, also vielleicht ist es auch mittlerweile so, dass das gar nicht mehr dafür da sein soll, aber ich habe mir noch nie gedacht, oh, das sieht richtig cool aus oder das sieht richtig schön aus oder so. Also ich dachte, das triggert irgendwas Ästhetisches in mir, sondern ich dachte oft so, okay, das wird provozieren. Ah, das auch. Ah, das auch. Ah, das auch. Und irgendwie sehe ich, wenn ich das mir angucke, irgendwie immer nur Provokation sozusagen, die auch ja cool sein kann, also quasi so coole Provokation. Aber für mich, für mein ungeübtes Auge, für die Modebranche sozusagen, hat das immer so gar nichts mit Ästhetik zu tun. Das finde ich immer ganz spannend. Und wahrscheinlich könnte man aber genau das ja trainieren, dass man dann einen Blick dafür bekommt, ach, guck mal, hier ist diese scharfe Kante mit diesem Runden irgendwie und so weiter. Und das ist das, worauf es jetzt irgendwie abzielt. Was ich aber einfach nicht sehe und also, was mir auch mich ja nicht stört, das nicht zu sehen, aber das, das muss ja für Leute, die diesen, wie wir es so schön gesagt haben, jetzt Muskel trainiert haben, für die muss es ja irgendwas geben, weil sonst wird es ja nicht funktionieren, so, diese ganze Branche sozusagen.
Ja, spannend finde ich, das habe ich auch letztens auf TikTok gelernt, keine Werbung.
Du bist schon wie meine Schüler. Herr Petzer, ich habe es auf TikTok gesehen, ist das richtig oder ist das falsch? Gibt es einen Homunculus? Kann ich einen Menschen in einem Hühnerei zeugen? Ist das, geht das? Das habe ich bei TikTok gesehen, Herr Petzer.
Ja, und? Egal. Geht das?
Nein.
Oder geht's nur noch nicht?
Das ist natürlich immer die Antwort im Bio.
Ja. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt quasi so, das habe ich gelernt, es gibt so drei Kategorien bei Mode. Und mit Kategorien meine ich so drei Bereiche, die unterschiedlich quasi unterschiedliche Kunden ansprechen, unterschiedliche Geschmäcker ansprechen und auch unterschiedlich quasi von einem Brand gehandhabt werden. Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein so ein High-Fashion-Brand anguckst, keine Ahnung, nehmen wir mal Louis Vuitton oder so, irgendein random Beispiel, dann gibt es ja diese Modenschauen, wo du und ich drauf gucken und uns denken so, was zur Hölle? Ne? Und wo ich jetzt gelernt habe, dass man da sagt, okay, da geht es darum, quasi so bewusst in alle möglichen Extremen neue Dinge irgendwie hinzukriegen und einfach wirklich so etwas zu erschaffen, was nicht alltagstauglich sein soll, was gar nicht irgendwie dazu gedacht ist, irgendwann jemals in was Tragbares übertragen zu werden, sondern da geht es einfach nur darum, Sachen neue zu erfinden, neu zu gestalten, irgendwelche Trends
aufzugreifen. Wie so Konzeptautos?
Exakt, die Konzeptautos, die niemals gebaut werden, die man einfach nur kurz einmal sieht, so Einzelstücke, wo man sich denkt, oh, interessant, hab noch nie drüber nachgedacht, weiß ich nicht, Leder mit Karo zu kombinieren, aber sieht irgendwie interessant aus. So, also hat nichts
mit. Und man denkt so, mega unpraktisch, funktioniert nicht, das ist so tiefer gelegt, fährt eh nicht auf einer Straße, aber so mit diesen Kategorien soll man gar nicht da dran gehen, so meinst du nach dem Motto,
exakt,
ne?
Exakt, genau. So einfach nur zum Inspiration tanken, so eine Idee davon bekommen, wo es hingeht, aber auch um, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Kunst auch, um Messages zu schicken. So nach dem Motto, ah, guck mal, dieser Designer hat sich das überlegt und weiß ich nicht, aktuell haben wir irgendwie in der Welt die Krise und irgendwie sollen diese Farben das repräsentieren, whatever, ne? Aber denk dir eine Story aus, so. Aber darum geht's halt.
Ja, wie ein Entertainment Bild, ja.
Story und
wie genau. Kunst.
So, und dann gibt's so diesen zweiten Bereich, das ist dann der Teil, wo zum Beispiel so ein Brand, der so ein High-Fashion-Brand einfach sagt, okay, das ist ja eigentlich unser Kerngeschäft, da geht's halt darum, halt so Abendkleider, Anzüge oder irgendwelche Dinge, so Einzelstücke zu machen, sei es Schmuck oder irgendwas, wo man sich denkt, das ist so wirklich die Arbeit wahrscheinlich des Designteams, wo die sich lange damit beschäftigen, wo es dann am Ende heißt, ah, was ein Anzug tragen Sie heute auf dem roten Teppich, lieber Brad Pitt? Und dann sagt er, ja, ich trage heute Brand XY und so. Und da siehst du, das ist so eigentlich deren Hauptding, nämlich so halt wirklich so feine Garderobe für besondere Anlässe, whatever, so.
Aber das sehe ich halt nicht in den Nachrichten, so nach dem Motto, ne? Das ist halt nichts, was irgendwie präsentabel, also was ist zu uninteressant sozusagen, ne?
Exakt, das ist, wenn du beim Zahnarzt sitzt und wieder warten musst eine Stunde, dann blätterst du in diesen Zeitungen, dann siehst du, ah, Gala XY, da lässt die Info. Und aber das ist der zweite Bereich, ne? Also dieses auch mehr Einzelstücke, vielleicht nur so eine Handvoll und dann halt für tatsächliche Anlässe, so. Und dann gibt's den dritten Bereich und das ist dann so Retail-mäßig, so, das bist du so du und ich, so. Und dann ist das halt diese Standard, weiß ich, Taschen vielleicht, Standard irgendwelche, weiß ich, Schals, irgendwelche Accessoires,
was auch immer du irgendwie siehst. Auf Modenschauen getragen? Nee, oder?
Nee,
gibt's dafür? Nicht. Nee, ne, das gibt's gar nicht. Da gibt's keine Präsentation für, ne. Das ist eine Puppe, die es im Laden anhat und fertig.
Das gibt überhaupt. So, es gibt so diese Berlin- und Hamburg-Modenschauen, wo die dann hingehen und sagen, hey, guck mal, wir zeigen halt so Retail-Sachen auf der Modenschau.
Okay.
Also das, was du auch dann nachher im Laden kaufen kannst. Aber das ist halt eher, das ist halt eben keine Paris oder Mailand oder New York Modenschau, sondern das ist halt eben quasi eigentlich ein Verkaufsinstrument. Und das ist halt die dritte Kategorie, wo du sagst, okay, das sind wirklich die Dinge, die du halt im Store als normaler Mensch auch kaufen kannst, wenn du zu viel Geld für Klamotten ausgeben willst. Aber das sind so diese drei Bereiche. Und wenn man das einmal so, das habe ich für mich dann abgespeichert und dann habe ich halt drauf geguckt und gesagt, okay, ich erwarte gar nicht, dass es bei dieser Modenschau irgendwie praktisch cool und ich, also es gibt kein Szenario, in dem das ein Mensch auf der Straße trägt. Sondern das ist einfach nur dazu da, um vielleicht Farben zu signalisieren, die du am Ende dann in den Taschen, an den Taschen sehen wirst. Aber diesen Leap gedanklich zu machen zwischen, da ging es nur um das Konzept und die Farbe oder am Ende habe ich eine Handtasche, die vielleicht einen Teil dieser Farbe irgendwie aufgesogen hat. Ah, okay, Connection gefunden, that's it.
Ich finde das ganz überzeugend, vor allem das Argument des der Kunst, also so nach dem Motto, weil, ne, da, ich finde, das kann man, das haben viele vor Augen, dass man sich so denkt, okay, ich gehe in ein Kunstmuseum oder so, irgendwer war bestimmt schon mal irgendwann im Kunstmuseum oder hat mal irgendein Bild gesehen und denkt so, ja, Mona Lisa ist halt eine Frau auf einem Bild. Cool. So, ne? Also, dass man einfach keinen Blick dafür hat. Und wenn man dann aber in einem Kunstmuseum ist und dann mal sich so ein bisschen diese Beschreibung neben dem Bild durchliest und sich mal eine Stunde davor setzt, dann denkt man so, ja, ich verstehe, das ist immer noch nicht meine Nummer im Zweifel, aber ich verstehe zumindest die Arbeit dahinter. Ich verstehe, dass die Historie ein wichtiger Faktor ist. Zu welcher Zeit hat der Typ dabei sein Ohr verloren? Was weiß ich nicht. So, ne? Und das ist alles Teil dieses Bildes und es hat einen Charakter und dann liest man ganz viel rein und so. Und wenn man diesen Kategorien quasi auf dann diese High-Fashion-Crazy-Mode quasi anwendet, dann kann ich sogar verstehen, warum man das ja sogar ganz spannend findet, wenn man dann sagt, ey, krass, nächstes Jahr ist dann wieder Designer XY, der stellt das vor und der ist irgendwie ein Vorreiter, weil man hat festgestellt, wenn der das und das präsentiert, dann machen das in 3 Jahren, sind diese Farben überall und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich für die Leute, wie wenn wir uns eine Apple Keynote angucken und uns denken, ja, witzig. Das ist irgendwie interessant, auch wenn es jetzt eigentlich ja keine Bedeutung hat sozusagen.
Exakt. Da geht es so ein bisschen auch um die Faszination für die Sache und richtig. So wie wir sagen, boah, geil, irgendwie das neue iPhone hat so ein M3-Chip, whatever. Und die meisten Leute sagen, was ist das für eine Information, was willst du von mir? Und wir denken uns so, boah, damit könnte man irgendwann mal das und das auf dem Handy machen, das wäre voll cool. So denken sich die Leute so, boah, guck mal, dieser Schal ist einfach voll gepackt mit Nadeln. Und das repräsentiert irgendwas. Und siehst du, da merkst du halt, wie ich einfach nicht mehr weiterkomme.
Ja, ja.
Aber ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass das so einen ähnlichen Effekt hat. Ja. Nur, dass die sich keine Pizza bestellen und das so gucken, sondern die sitzen da mit so Canapés und denken sich so, oh, so viele Carbs.
Das war na, ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Aber ja, okay. Das habe ich schon mal wieder ein bisschen mehr verstanden. Finde ich interessant. Und mir ist nochmal aufgefallen.
Aber angeben, mit dem
Wissen. Ja, muss ich gleich machen, muss ich gleich rüberrufen. und was, glaube ich, da auch mit reinspielt, um bei meinem fehlenden Auge für solche Sachen vielleicht zu bleiben, um das jetzt ganz weit herzuholen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so gut in Mathe war. Und mir so, also pass auf. Meine Schwächen sind ja, also die ich jetzt einfach mal so, also ich habe mehrere Schwächen, aber so zwei, die ich gerade ausmachen will, die gerade zum Thema passen, sind Mathematik, räumliche Vorstellung geht einigermaßen so, aber auch Wegkunde, also so nach dem Motto, wie finde ich mich zurecht in der Straße? Bin ich da schon mal lang gegangen oder fahre ich einfach seit 10 Jahren mit dem Navi zur Schule? Ja, tue ich. Aber ich würde es wahrscheinlich auch so finden, aber ich mache es halt nicht. das heißt so, ich weiß nicht, ob man das irgendwie bündeln kann in so mathematisch, naturwissenschaftlich, aber das macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber vielleicht bleibt es beim Überthema räumliches Denken oder so, vielleicht. ist nicht meine größte Stärke. Und das merke ich jetzt, dass Chiara das voll gut hinkriegt, sich halt Möbel in der neuen Wohnung vorzustellen. So, und ich war einmal in dem Büro, das ich dann haben werde. Ich habe Bilder davon gesehen, aber ich habe null Verständnis dafür, dass ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn der Schreibtisch so am Fenster steht, dann könnte das cool sein, das könnte gegenüber sein und das da und so. Schaltet das Gehirn auf Standby, sobald es sagt, stell dir mal vor, der Schreibtisch steht da. Und das ist ganz komisch, dass ich dann gar nicht mich in diese Situation hineinversetzen kann, okay, was könnte dann gegenüber sein, was könnte dann da sein, weil ich einfach nur einmal diesen Raum in echt gesehen habe. Ich glaube, wenn ich jetzt häufiger da gewesen wäre und auch wenn der leer gewesen wäre, würde es mir leichter fallen. Aber für Chiara ist es zum Beispiel viel weniger ein Problem. Das zählt für mich auch noch so ein bisschen, jetzt nicht zwingend in diesen Ästhetikfaktor, aber in diesen, was stelle ich mir wie vor und wie kann ich was anordnen und welche Gegenstände passen wie zusammen und wo und so. Deswegen ist ja Chiara ein bisschen auf sich allein gestellt. Und ich sage immer so, hey, wenn wir am 15. irgendwie am 18. umziehen oder so, dann machen wir noch mal einen Plan und gucken mal, was muss jetzt eigentlich wie wohin, weil ich kann einfach keine Hilfe sein gerade. So. Ist gut, dass ich kann Chiara vertrauen, das macht die alles gut so. Deswegen, wenn da jetzt irgendwas schon gemacht werden würde, wäre es kein Problem. Aber ich kann halt immer nur sagen, ja, ja, wenn du das sagst.
Ja, ja. Was halt dann, finde ich, noch dazu kommt, was das Ganze noch viel schwieriger macht, ist, selbst wenn du diese Fähigkeiten hast, kannst du in den Raum stellen, kannst dir einmal alles angucken und du weißt ganz genau, okay, wie fühlt sich der Raum an, was muss wo irgendwo hin und was für Möbel möchte ich vielleicht, was für Farben und so weiter und so weiter. Selbst wenn du das alles weißt, gibt es immer noch die Problematik, dass du die Sachen auch irgendwie herkriegen musst. Also, ne, so nach dem Motto, ich brauche einen passenden Schreibtisch, zu einem passenden Teppich, zu einem passenden Schrank und so weiter und so fort. Und da für dich ist es das, das mit das Schwierigste, weil dann hast du diesen Konflikt zwischen, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten und was gibt es überhaupt und wo finde ich quasi diesen Sweet Spot zwischen, bin ich bereit, Geld für auszugeben, ist verfügbar und passt irgendwie in mein Konzept. Das war für mich immer der größte Struggle. Und dann merkst du halt, okay, wenn du es richtig geil haben willst, dann musst du dir auch, musst du auch bereit sein, Sachen zu kaufen, die du halt eben nicht bei Ikea bekommst, weil nur so kannst du diese Kombination auch hinkriegen. Und da ist halt auch dann der Pain und überlegst dir halt so, kaufe ich mehr Bitcoin oder kaufe ich halt irgendwie einen Teppich so.
Und dann fragt man sich, lohnt es sich quasi? Naja, absolut wie beim Haus ja, eben, was wir gesagt haben, ne? Dann ist es genau diese Frage, wo man wahrscheinlich
dann das heißt, am Ende des Tages kaufe ich, dann wohne ich auch in so einem Anthrazit-Weiß Haus, nach der Logik.
Das wäre jetzt die Konsequenz wahrscheinlich. Aber du wohnst dann unglücklich in diesem Haus. Weil du siehst jeden Tag dieses Problem. Ich wohne halt glücklich in diesem Haus, weil ich das nicht sehe. Das ist für mich kein Problem. Nur wenn du kommst, dann muss ich mich immer entschuldigen und sagen, sorry, dass wir in so einem hässlichen Haus wohnen, Bro.
Das ist okay. I don't judge.
Ah, ja.
Aesthetic, aesthetic. Was geht so in deiner Bubble so ab gerade?
Ja, in meiner Bubble, ich überlege gerade, ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen, ich habe gerade gar nicht so viel Bubble, weil ich tatsächlich nicht so bewusst, aber relativ, also Instagram so gut wie gar nicht mehr auf dem Schirm ab gerade so die letzten Wochen. Ja. Und bei Twitter, ne, das so ein bisschen eingesetzt habe, was ich schon erzählt habe, das ist einfach irgendwie, also ich gucke das mir abends oder morgens, scroll ich halt einmal durch, check die wichtigsten Überschriften so ungefähr. Ja. Aber es verliert mich, weil ich gerade nicht für mich so den Content kuratiert habe, wo ich sage, ach cool, da ist das eine spannend nach dem anderen, sondern dass ich wahrscheinlich mir sogar unterstellen würde, ich scroll da so durch, dass ich wahrscheinlich sogar spannende Sachen, die da drin sind, für mich gerade überscrolle. So wie ich zum Beispiel dir jetzt am Anfang des Podcasts gerade so, oder davor, ey yo, ich glaube, du hast gestern irgendwas getwittert und ich hab's, glaube ich, gar nicht verstanden. Und dann habe ich eben nochmal reingeguckt und war so, nee, eigentlich verstehe ich es schon, aber ich hab's so brain AFK durchgescrollt, dass ich den Sinn gar nicht mehr erfasse. Und das zeigt mir, wie ich mich gerade tatsächlich relativ viel von Social Media so ein bisschen entferne. Aber wenn was in meiner Blase dann irgendwie da gerade drin ist, ist es natürlich der ganze Lützerath-Kram. So, wie dann Greta Thunberg, zum Beispiel das große Video ist gestern durch die ganze Gegend gegangen, hast du bestimmt auch gesehen, dass da Greta Thunberg und Lisa Neubauer und so dann irgendwie da so ineinander verkettet sind und die Polizei die so wegschiebt und so. Und dann Greta Thunberg danach interviewt wird und die sagt so, ja, was für eine Schande für Deutschland. Und dann ist da gerade die Diskussion, ich kann keine Stellung dazu beziehen, weil ich zu wenig Informationen habe. Aber es ist gerade so die Diskussion, wenn das meine Blase, also wenn das was ist, ist es die Diskussion zwischen, ist es unberechtigte Polizeigewalt, ist es einfach nur, also da streitet sich quasi in den Kommentaren darunter, streitet sich der Egon, der sagt, diese Trottel, wenn das doch alles so lebensgefährlich ist, dann sollen die doch einfach gehen und den Protest quasi abblasen. Und die anderen, die sagen, naja, aber man hat halt ein Demonstrationsrecht und es gibt halt irgendwie, und irgendwie ist es wichtig, auf Sachen hinzuweisen. Und wenn das alles so bequem wäre, bräuchten wir es nicht tun und so. Und das streitet sich quasi gerade und wahrscheinlich ist wieder irgendwo dazwischen, wie immer, dann irgendwo die Wahrheit zwischen. Es gibt manchmal manche Polizisten, die halt einfach auch ein bisschen Bock darauf haben, aber genauso gibt es ganz viele Leute, die einfach das total sauber regeln wollen. Und genauso gibt es Demonstranten und Demonstrantinnen, die halt irgendwie übertreiben und dann irgendwie so tun, als würden sie sterben, nur weil der Polizist sie eben auf die Schulter gefasst hat. Und andere, die aber eben auch zu Recht dann sagen, ey, fuck, das ist ungeil, was hier gerade quasi passiert.
Ja,
und zu diesem, ich werfe dir jetzt gerade nur so, ich kann, wie gesagt, keine Meinung dazu beziehen, weil es einfach zu viel nur Überschriften ist, dass dann irgendwie Bilder gepostet werden von abgerissenen Windkraftturbinen sozusagen, wo natürlich dann der
Aufschrei?
Nee, ich würde sagen, der Aufschlag, nee, wie nennt man das denn so, der Aufriss, Der Aufreißer. So, der Aufreißer quasi ist so nach erneuerbare Energie muss Kohle weichen, sozusagen, ne? Das ist quasi dann so der Dings. Dann werden diese Bilder von diesem riesen Bagger quasi gezeigt, ne? So nach dem Motto, ist das das, was wir unserer Erde antun, dass die Menschen vor dieser Maschine weichen müssen und das ganze Dorf und so weiter. Wer gewinnt die Maschine? Also das ist gerade quasi so das, wenn ich ganz ungefiltert sagen würde, was ich quasi aus meiner Blase sozusagen lese, wo ich aber, wie gesagt, viel zu wenig drin bin, um zu sagen, ist das irgendwie berechtigt? Gibt es bessere Lösungen? Braucht man dieses Kohlekraftwerk? Ist es einfach nur böses RWE? Ist es das eben genau nicht? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Mein Gefühl kann ich nur sagen, sagt, okay, irgendwie fühlt es sich komisch an, zu dieser Zeit noch irgendwie Dörfer sozusagen platt zu machen in irgendeiner Form für halt nachhaltige Energie sozusagen. Das widerstrebt so ein bisschen meinem Wunschdenken. Aber es kann natürlich sein, dass die Realität sagt, naja, aber irgendwie muss das so sein und irgendwie ist das schon seit 30 Jahren angekündigt und die Menschen hätten damit planen können und es gibt super Zahlungen für die Menschen. Das kann ich alles nicht sagen, deswegen kann ich da ganz schwer Stellung zu beziehen. Aber so rein unter ökologischen Aspekten denke ich mir so, ja, wahrscheinlich haben die ganzen Klimaaktivisten da irgendwie einen Punkt. Aber ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Hast du da mehr?
Ja. Ehrlich gesagt nicht so richtig. Meine Blase ist momentan eher Bitcoin. Warum senkt
der Bitcoin steigt.
Preise für ihre Autos. Nee, aber ich habe das
Stimmt, das war auch
extra,
das
weil ich
Sorry, nur ganz kurz. Es ist immer bei mir, das ist bei mir bei Reddit immer so, weil ich dann noch diesem Bitcoin-Reddit folge. Und dann sehe ich immer nur so einmal im Monat entweder dieses Meme oder dieses GIF, wo dieser Bitcoin, diese Münze in der Achterbahn sitzt und entweder ganz steil nach oben fährt oder halt ganz steil nach unten fährt. Und eigentlich ist es die letzten Monate immer ganz steil nach unten gewesen. Und jetzt war mal wieder nach oben. Und dann habe ich mir so reingeguckt, oh ja, krass, ist ja interessant. Und dann wieder zugemacht oder was.
Ich habe diesmal ganz kurz, also kann auch gleich kurz zwei Gedanken zu dem anderen Thema äußern. Ich hatte nur einen Beitrag gesehen, der richtig so viral gegangen ist in meiner Bubble. Vom, ich glaube, Bayerischen Rundfunk tatsächlich. Wo sie einen Unternehmer gezeigt haben aus dem Schwabenland oder was auch immer, der eigentlich so für so Kosmetikprodukte irgendwie so Verpackungen herstellt oder so, also jetzt nichts Hightech irgendwas, so einfach nur Seifenverpackung, der dann gesagt hat, hey, wir haben manchmal halt so Produktionsstillstände und so weiter und die haben halt so sehr viel in Solar und so investiert in der Produktion, das heißt, die haben die ganzen Dächer voll gepackt mit Solar und weiter halt manchmal, wenn wir so halt am Wochenende oder halt auch wenn ich irgendwie manchmal so Kurzarbeit habe oder was auch immer.
Meinen die? Da meinen die dann, oder was? Meinen die
dann Bitcoin? Achso, ja, genau. Dann meinen die tatsächlich mit der Energie, die überall bleibt und speisen die Wärme quasi mit in die Produktion wieder ein. Also die Wärme, die entsteht, wenn du die Mining Racks quasi laufen lässt, die packen die zurück in die Produktion. Und das hat relativ, also das fand ich mal ganz cool, einfach um zu zeigen, hey, warte mal, irgendwie kann man so Sachen miteinander kombinieren. Ne? Mein ewiger Traum ist es ja irgendwann mal in meinem anthrazittürfarbenen Haus mit weißem Vordergrund auch so ein Mining Rack quasi im Keller zu haben, wo du als quasi Heizung. Deine Heizung quasi übers Mining laufen lässt und halt eben, wenn du sagst, okay, Batterien im Haus sind voll, du hast überschüssige Energie, dann meinst du halt einfach Bitcoins oder so. Ja. Das fand ich ganz cool, dass das mal so mal als Gegenperspektive mal aufgezeigt wurde, statt, oh, Bitcoin ist böse, weil zu viel Energie.
Und es ist nicht nur der picklige kleine Nerd in seinem Keller, der sich eine viel zu teure Grafikkarte scalpt von irgendwelchen anderen Leuten und da so für unendlich viel Strom der Eltern Bitcoins meint, was ja sonst immer das Bild quasi ist, das irgendwie aufgezeichnet wurde, ne? So ist es ja irgendwie eine ganz coole Kombi.
Ja. Und das war jetzt so ein bisschen der Hype der letzten irgendwie 48 Stunden. Ich habe, ehrlich gesagt, super wenig mitbekommen von der Protestaktion. Aber
lass uns ganz kurz beim Bitcoin bleiben.
Ja,
oder wolltest du
nee, zu diesem Thema?
Nur noch mal kurz dazu. Hast du mitbekommen, warum es gerade steigt? Also ich habe keine Ahnung, ich habe nicht reingeguckt, aber ist es gerade einfach nur so ein emotionales Ding, weil wieder irgendwer, der Anti-Bitcoin ist, gesagt hat, Bitcoin ist tot und dann haben sich Leute gesagt, ach komm, wir kaufen mal wieder, damit der nicht recht hat und deswegen steigt's oder gibt es irgendwelche nachvollziehbaren Gründe?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass insgesamt jetzt einfach ich glaube, dass es einfach insgesamt jetzt so ein bisschen Aufatmen gab in allen Märkten. So ein bisschen von wegen, hey, okay, Inflation ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie man dachte und vielleicht müssen die Zinsen nicht so hoch steigen, wie man dachte. Und ich glaube, der Ausblick darauf hat so ein bisschen überall so einen kleinen Push gegeben. Und was ich bei Bitcoin halt spannend finde zu beobachten, ist, dass du halt immer mehr einfach Adaption auf der Welt irgendwie findest für Leute, die sagen, ich benutze das wirklich als Instrument, als Zahlungsmittel oder sonst was. Also jetzt weniger bei uns in Deutschland, aber das zum Beispiel in der Schweiz und so ein kleines Projekt, wo halt irgendwie in irgendeinem der Kantone jetzt irgendwie überall Bitcoin akzeptiert wird, wo man sagt, okay, wen juckt's? Aber es ist halt so ein kleines Ding. Da hast du viele Politiker in den USA, die sagen, ja, wir wollen das für unseren Staat irgendwie als Möglichkeit schaffen, dass du deine Steuern auch bezahlst und so weiter. Afrika sowieso und auch Südamerika, ganz krass. Also du hast halt immer mehr Länder, die einfach sagen, irgendwie machen wir was damit. Und ich glaube, dass das einfach so langsam aber sicher halt voranschreitet und vielleicht damit was zu tun hat.
Ja. Verstehe.
Also Leuten genug Code jetzt gibt, um nicht zu verkaufen. So.
Ja, also jetzt kein konkretes Wow, das Lightning Network hat gerade wieder diesen Schritt gemacht, sondern eher so ein, ja, alles atmet auf, man guckt sich nochmal so ein bisschen seine Assets an und merkt, ach cool, guck mal, da ist ein bisschen weitergekommen, also kann man da vielleicht nochmal ein bisschen investieren in irgendeiner Form oder eben auch nicht
verkaufen. Aber vielleicht ist da irgendwas passiert und ich weiß einfach
nicht. Ja, kann ja auch sein. Ja. So, sorry, du wolltest, glaube ich, über das andere Thema zu noch einem Thema kurz, oder? Oder wolltest du einfach nochmal kurz letzte Rat?
Achso, nee, das war bloß ein Joke, einfach eine Tesla in den Raum geworfen, wie immer.
Ja. Ach so.
Weil die gerade die Preise gesenkt haben und alle aufschreien und sagen, oh Gott.
Ach so,
yo. Zweite große Bubble. Aber eigentlich, ja, aber ich habe mir vorbildlicherweise, weil ich dachte, das wird heute Thema, weil es so prominent irgendwie überall in den Nachrichten war, habe ich gedacht, okay, machst du dir mal so 2 Minuten unter der Dusche kurz Gedanken zu dem Thema.
Geil.
Ne, habe ich jetzt.
Willi ist richtig vorbereitet. Wahnsinn.
Ja. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich für mich einfach gesagt habe, hey, die Demonstration ist mehr als angemessen, weil jetzt in unserer Zeit, jetzt zu sagen, ey, lass mal ein bisschen Kohle machen, mit Braunkohle irgendwas Energie erzeugen, ist halt irgendwie eigentlich die schlechteste Option von allen. Also weil man jetzt wirklich sagt, okay, lass mal auf die Umwelt schauen. Notwendigkeit hin oder her, aber für mich war relativ klar, so für meine Meinung zu dem Thema, okay, die Demonstranten gebe ich 100% recht. Also nicht von der rechtlichen Seite, da haben sie Unrecht, weil irgendwie Deal wurde gemacht und das ist jetzt nicht illegal, das zu machen. Aber jetzt von der moralischen Seite haben die Recht. So beschissenste Option von allen gewählt an der Stelle. Jetzt quasi nochmal so einen riesen Aufriss zu machen, da die Erde umzuwälzen und zu sagen, wir holen da irgendwas aus der Erde und verbrennen das. Und meine Logik war halt, okay, all das, wo man jetzt irgendwie drumherum spekuliert, irgendwie wer hat jetzt wen zu hart rangenommen, waren es die Polizisten, waren es irgendwie Demonstranten, die irgendwas geworfen haben, wo ich mir denke, das ist so ein bisschen so Nebel des Krieges, was weiß ich denn, wer da recht hat, ne? Irgendwie alle nutzen das, um quasi ihren Standpunkt zu stärken, wo ich mir denke, das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil das für mich ein anderes Thema ist, aber jetzt rein auf diesen Umweltaspekt denke ich mir halt, okay, aus meiner Sicht hätte man einfach sagen können, hey, wir machen die ganzen Kohlegeschichten nicht und lassen einfach die Atomkraftwerke einfach mal 15, 20 Jahre lang länger laufen und schalten die dich halt irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie ab. Das war so mein Gedanken, wo ich mir dachte, ja, ich gebe denen recht, das ist eigentlich eine blöde Option. Ich weiß nicht, warum man diesen Weg gegangen ist, aus Stolz oder aus irgendwie, aus welchen anderen Gründen, aber.
Vielleicht Money, also halt, vielleicht Verträge sozusagen, ne?
Ja, dass whatever, aber
zugesagt hat sozusagen.
Die meisten Verträge kann man halt rückgängig machen oder einen neuen Deal verhandeln, whatever. Daher dachte ich mir halt so, ja, gut, dass ihr demonstriert. Ich find's halt immer wieder interessant, wie manche das auch für ihren eigenen Brand nutzen, so.
Klar.
Juckt mich halt erstaunlich, aber nur, wenn man nur emotional auf die Sache schaut, habe ich gesagt, ja, okay, habt recht, das ist eine dumme Option. Gibt's bessere, die auch irgendwie so ein bisschen vor der Haustür stehen, also die jetzt nicht irgendwie aus den beiden Haaren herbeigezogen werden, wo man sagt, ja, okay, das wäre jetzt gar keine Option, das jetzt irgendwie anzupacken. Auf einem anderen Wege, ja.
Ja, ne, weil wir haben ja im letzten Podcast am Ende dann noch so darüber gesprochen, ne, ist es Symbolpolitik und also was ist nur symbolhaft und so weiter und so fort, ne? Und das ist ja dann, ne, waren wir auch bei diesem 130 Tempolimit und all so Sachen, ne? Das sind ja alles, wo wir dann irgendwie gesagt haben, das sind irgendwie Kleinigkeiten, die aber irgendwie doch was auslösen können und so weiter und so fort, aber vielleicht eben auch nicht, sondern vielleicht, also ne, vor allem bei dem, also ich glaube bei 130 war das, haben wir gar nicht so drüber diskutiert, aber bei dem Punkt mit den, mit dem Verbot von den Elektroautos, da hast du mir nochmal ganz spannende Diagramme ja auch gezeigt, die diesen Trend quasi schon gezeigt haben und eigentlich quasi das so hervorbringen würden. Wenn ich mir jetzt nämlich aber vorstelle, also selbst wenn ich da jetzt einen kleinen Wert sozusagen rein bemessen würde und sagen würde, okay, das bringt uns ein bisschen was auf dem Weg zum Klimakrise bremsen sozusagen, dann ist halt in meinem Kopf der Bau alleine und jetzt das quasi da ein Kohlekraftwerk entstehen soll, ist wahrscheinlich 100 Verbote von irgendwelchen Kleinigkeiten sozusagen, die das quasi aufwiegen würden sozusagen. Und deswegen ist es halt schade, dass wir auf der einen Seite so ein Gesetz irgendwie schaffen, aber auf der anderen Seite irgendwie das nicht fördern, aber keine Ahnung, ist auf jeden Fall irgendwie, wir das erlauben, weil wir könnten ja auch sagen, ey, wir erlauben einfach keine Braunkohle oder keine Kohlekraftwerke mehr, sondern überlegt euch coole andere Sachen, liebe Energielieferanten. Investiert halt geil jetzt in nachhaltigen Sachen. Wir fördern vielleicht auch, keine Ahnung, was auch immer. Aber man könnte da ja auch steuern und das wäre ein einiges effizienteres Steuerrad. Ob das jetzt über Verbot, also ne, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie der Weg wäre, ne? Aber wenn man sich überlegt, wie viel Energie da reingeflossen ist und jetzt das Thema quasi ist. Und natürlich ist es jetzt ein Beispiel, das Ganze mit Lützerath. Das ist ja nicht nur, dass jetzt da das passieren würde. Das war ja vorher schon mit dem Hambacher Forst. Das ist ja irgendwie, gibt's ja immer immer diese Themen. Das wird in Deutschland nicht nur da gerade Thema sein. Das wird auch an anderen Punkten quasi Thema sein. So muss irgendwas, wo wir eigentlich sagen, das ist eigentlich rückschrittlich. Es muss aber irgendwie noch eingehalten werden und sollten wir es nicht einfach stoppen. Und da finde ich es halt immer cool, wenn die Politik halt dann, oder die Wirtschaft eigentlich auch, eigentlich finde ich es cooler, wenn es die Wirtschaft selber irgendwie hinkriegen würde und sagen würde, hey, pass auf, ist das gerade nicht nur der finanziell smarteste Weg, sondern ist es vielleicht auch so gesamt moralisch, gesellschaftlich, ist es gerade irgendwie so der richtige Weg? Und können wir nicht quasi für nur minimalen Aufpreis, den wir im Zweifel auch umlegen können, auf dann im Zweifel Politik oder Spendenkonten oder whatever. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, wir können es auch so machen, kostet uns ein bisschen mehr, aber dann machen wir lieber den Weg. Das wäre so ein sympathisches Zeichen. Also ne, das finde ich immer so krass, wie egal das anscheinend ja auch dann ist. Gerade bei so Energiekonzernen, weil die wahrscheinlich einfach auch keinen Brand haben. Also wahrscheinlich ist auch der Brand einfach irgendwie egal sozusagen. Also der ökologische Brand in irgendeiner Form sozusagen. Wenn der wichtig wäre, wäre es ja, könnte ich mir, also das ist jetzt alles nur so Gelaber, ne? Aber könnte ich mir vorstellen, ist es relativ einfach, coole Zeichen sozusagen zu setzen. Dann eben zu sagen, also was für ein Hype würde das quasi fast generieren, wenn man auf einmal sagt, nee, okay, wir lassen das jetzt sein, wir haben das verstanden, wir machen stattdessen dieses etwas nachhaltigere Projekt. Dann würden das ja, also ich glaube, so sehr würde ein Energiekonzern noch nie gefeiert worden sein, so ungefähr. Und dass das nicht irgendwie schon cool, also dass das so kein Benefit für so ein Konzert ist, eigentlich schade. Weil sonst würde ja man wieder sagen, so Angebot und Nachfrage regelt und irgendwie in irgendeiner Form. Aber irgendwie ist das bei so Energie irgendwie schwer, weil das ja auch immer so Energiemischungen sind. Selbst wenn du Ökostrom anbietest, ist es irgendwie beigemischt und man weiß nicht so richtig und so. Ja, irgendwie kompliziertes Thema, finde ich, bei Strom.
Finde ich auch. Ich habe das auch mal versucht zu checken. Also es gibt so öffentliche Paper dazu, wie quasi Strom in Deutschland funktioniert. Mhm. Ist gar nicht so trivial zu verstehen, weil es da so viele Subkategorien an Beteiligten gibt. Mhm. Es gibt die Bundesnetzagentur, es gibt quasi die Stromerzeuger, es gibt die Stromverteiler, es gibt die Infrastrukturbetreiber. Die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Fakt ist aber, was ich so interessant finde, ist, dass bei dem Thema Energie und Strom so ein bisschen die Unternehmen am wenigsten quasi mit am wenigsten Handhabe haben tatsächlich in der Gestaltung. Also wenn man so, ich habe jetzt gerade mal so aus Joke einfach den Aktienkurs von RWE aufgerufen von 1996 bis heute, der hat sich eigentlich kaum bewegt. Also das ist eigentlich eines der schlechtesten Investments, was man hätte machen können, weil das einfach kaum, also das irgendwie, weiß ich, über diesen Zeitraum hast du irgendwie 30% plus gehabt. Abzüglich Dividende, whatever.
Über 60 Jahre, 70 Jahre quasi, ne?
Ja, über 30 Jahre.
Das heißt, richtig, so 30
Investment. Okay, und seit 2008 quasi hat sich der Aktienkurs quasi gedrittelt. Also ist noch ein Drittel übrig von der Peak. Das heißt, super schlechtes Investments fürs Unternehmen. Alle, die da mitgearbeitet haben, eigentlich super schlechte Performance, müsste man sagen. Und im Grunde genommen, was ich so interessant finde, ist, dass man sich halt zwischen drei Parteien einfach ständig so im Krieg befindet, zwischen was sagt die Politik, was sagen die Bürger, also was sagen die Menschen, weitestgehend sind sich alle einig, also sagt jemand, wir müssen irgendwas gegen Klima tun, und was machen die Unternehmen, die halt dort eben ihre Produkte anbieten können oder eben nicht anbieten können. Und im Grunde genommen hast du ja, Deutschland hat dieses super krasse Phänomen von, oh, wir haben gesagt, wir wollen etwas nicht mehr, nehmen wir Atomenergie, das ist doof, jetzt will ich gar nicht bewerten, ist what it is. Und dann hat man mit allen Konsequenzen diesen Umbruch halt vorangetrieben, mit allen Vor- und Nachteilen. Und jetzt merkt man halt, okay, der Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Ne? Klar hat das irgendwie auch die Situation mit der Ukraine und Russland jetzt nochmal zu beigespielt. Aber im Grunde genommen hat man gemerkt, oh, Strategie geht nicht auf. Jetzt macht man so eine Hardcore-Hauruck-Aktion, macht Fingerpointing. Und eigentlich finde ich es so schade, weil im Grunde genommen will man ja eigentlich, alle wollen das Gleiche erreichen. Also für Unternehmen ist grüner Strom also gewinnbringender auf Dauer, weil so ein Ding hinzustellen, was jetzt irgendwie 3-4 Jahre Aufbau braucht, dann braucht es irgendwie 5 Jahre bis zur Skalierung und dann hast du nach 8 Jahren irgendwann mal erstmal den ersten Cent verdient. Also das ist für kein Unternehmen geil. So. alle wissen so, alle, die da sitzen, denken sich so, ja, wir finden das halt auch blöd, dass wir das Ding jetzt hier bauen, so, keiner will das, keiner findet das gut, aber irgendwie haben wir das vor 20 Jahren angetrieben, haben gesagt, wir müssen unsere Atomkraftwerke irgendwie platt machen. Also im Grunde genommen hat man sich von allen Seiten total verzettelt, hat einfach nur Blödsinn produziert und jetzt kämpft man so ein bisschen und schiebt sich so den schwarzen Peter zu und sagt, ja, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und ich denke mir halt einfach, es wäre die perfekte Zeit, und zu sagen, okay, wir haben ganz viele dumme Sachen gemacht, lass uns jetzt nochmal neu, okay, lass mal alles vergessen, was wir gesagt haben in den letzten 20 Jahren und lass uns einfach mal sagen, okay, warte mal, wie können wir das Schachfeld quasi neu sortieren, das Feld neu sortieren, damit es jetzt irgendwie geil wird für die Zukunft. Und ich glaube, dafür ist zu viel Blödes passiert, weil jetzt müssten Leute ihr Gesicht quasi entweder aufgeben und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, oder man müsste hingehen und sagen, okay, wie löst man dieses Kuddelmodell wieder auf, im Sinne von, weil wenn du dir vorstellst, wenn man gesagt hat, okay, ihr dürft das und das nicht mehr machen, also ihr dürft kein Atom mehr machen. Dann haben wir gesagt, okay, als Entschädigung kriegt ihr halt Geld dafür. Weil ihr müsst ihr, wir haben euch jetzt quasi was weggenommen, was euer Asset war. Jetzt hat man das schon quasi subventioniert über Jahre hinweg und erneuerbare Energie und da Subvention, da irgendwie Geld floss und so weiter. Jetzt muss man sagen, okay, wir haben uns jetzt anders überlegt, ihr dürft wieder oder ihr dürft zum Teil wieder. Dann sagt ihr aber, gut, jetzt müssen wir wieder neu aufbauen, das hätten wir bitte jetzt wieder Geld gerne für. Jetzt zu sagen, ja, okay, wir sponsern jetzt ein Atomkraftwerk halt, ist halt schwierig, weil viele Parteiprogramme gesagt haben, finden wir auch blöd. Mhm. Ja, weil Klar. Die gesagt haben, wir supporten jetzt eben diesen Übergang. Und das heißt, du müsstest jetzt auf vielen, vielen Ebenen sagen, okay, war eine dumme Entscheidung oder was heißt eine dumme Entscheidung, aber ist jetzt, wir brauchen neue Optionen, so welche auch immer das sein mag. Aber du müsstest so viele, viele Entscheidungen rückgängig machen und viele Entscheidungen quasi auch dann zugeben, dass sie halt nicht die geilsten waren. Und das ist halt so spannend gerade zu sehen, finde ich, aus zwei Perspektiven. Einmal sitzt du hier in Deutschland, denkst dir so, okay, wir sind ziemlich am Arsch gerade, so was Energie angeht, aber kriegen wir irgendwie hin, zur Not halt wieder Kohle. Und auf deiner Seite siehst du halt, wie die ganze Welt jetzt quasi einfach ausruft, hey, wir bauen jetzt einfach Atomkraftwerke und wir gehen jetzt diesen Weg, weil das ist die einzige Situation, einzige Chance, die wir jetzt aktuell sehen. Und dann denkst du dir so, hey, was würde jetzt quasi jemand tun, der mit all dem nichts zu tun hat und jetzt sagt, okay, wir machen jetzt ein neues Gesetz oder wir denken uns neue Regeln aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht hinter den Kulissen alle sich denken, ja, das wäre halt smart, das jetzt zu machen, aber irgendwie können wir nicht, weil wir würden unseren Arsch verlieren.
Weil wir
das ist halt so meine, genau meine drin, Wahrnehmung der Situation so ein bisschen.
Ja, ich frage mich da, aber es ist wirklich alles super laienhaft, was ich jetzt sage. Ich frage mich da so ein bisschen, warum man dann nicht sagen kann, okay, wir versuchen das. Der Atomzug ist so ein bisschen abgefahren, ne? Weil wir hängen in diesen komplizierten Sachen drin und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie wollen wir da nicht raus und kriegen wir nicht hin und Fördergelder und whatever. Und ist auch schwierig zu verkaufen, ne? Verstehe ich auch. Ja. Wenn man jetzt versucht hat, irgendwie 10 Jahre lang den Leuten zu sagen, es ist eigentlich ziemlich kacke, nachdem man das ja in den 60ern irgendwie Leute schon gesagt haben, Atomkraft, nein, danke. Dann hat man aber irgendwie die Leute einigermaßen überzeugt, gesagt, okay, irgendwie funktioniert es doch irgendwie, dann Angst, dann nicht. Und also ich verstehe, dass das Thema Atomkraft irgendwie so ein bisschen ungeil ist. Da müsste jetzt irgendwie eine geile Neuerung drin sein, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt irgendwie Kernfusion hinbekommen und keine Ahnung. Deswegen haben wir ein ganz neues, geiles Konzept. Und das ist irgendwie nicht mehr das Alte, was ihr kennt, sondern es ist jetzt viel cooler. So, was natürlich hat sich das ja auch weiterentwickelt. Es ist ja nicht mehr so wie von früher sozusagen, aber es ist trotzdem immer noch so ein verbranntes Thema, einfach im gesellschaftlichen Diskurs. Und wenn du, wie du sagst, im deutschen gesellschaftlichen Diskurs, genau, so. Ja. In den anderen, habe ich ehrlich gesagt, kann ich in die Gesellschaften gar nicht so reingucken, weiß ich gar nicht, wie es da so gesehen wird. Also ich weiß,
ja, aber da musst du ja gucken, was so die Planzahlen hergeben. Also nur, wenn man sagt, was ist das Ergebnis, unabhängig, was die Leute diskutieren. Ja. Da, also quasi das weltweit, nahezu ohne Ausnahme, sagt fast jedes Land, was irgendwie Industrie hat oder was irgendwie wirtschaftlich relevant ist, sagt, hey, wir machen jetzt Atomkraftwerke und nicht wenig. Selbst Japan und so. Also, ja.
Genau, aber das verstehe ich. Nur trotzdem weiß man ja immer nicht, ob diese Entscheidung dann vielleicht sogar, also ob die jetzt nicht komplett gegen den gesellschaftlichen Diskurs ist, aber oder ob der Gesellschaft einfach ein bisschen egaler ist. Deswegen kann ich jetzt nicht so richtig eine Aussage darüber treffen, was die Gesellschaft dazu sagt. Aber auf jeden Fall scheinen sie nicht super, super dagegen zu sein, sonst würden wir das irgendwie merken, sozusagen in irgendeiner Form. Und warum man dann als Deutschland nicht hingeht und sagt, also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur laienhaft, vor Fluss gesprochen, pass auf, dann versuchen wir, so ein Ticken Vorreiter eben jetzt zu sein. Wir schaffen da das nicht mehr in Anschluss zu finden. Um uns rum bauen das aber alle. Das heißt, irgendwie betroffen sind wir sowieso. Vielleicht kriegen die auch irgendwie so gut Strom, dass wir bei denen auch ganz okay einkaufen können im Zweifel, weil da sehr viel Strom erzeugt werden wird, weil sie jetzt alle das versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Dann lass uns doch versuchen, irgendwie in Solar, wenn Deutschland Solar nicht so geil ist, dann eben in Windkraft irgendwie geil, schön Nordküste, schön ins Nordsee, Ostsee oder so irgendwie zu versuchen, geil Offshore-Windparks und was weiß ich nicht, was irgendwie zu machen, vielleicht mit Dänemark zusammen oder so. Und
dann eben da die Geilen zu sein. Weil wenn man sagt, okay, Atomkraft kriegen wir nicht mehr hin, Windkraft reicht vielleicht jetzt gerade so kurzfristig nicht, aber dann zu sagen, okay, pass auf, dann in den Tod sterben wir jetzt, dann kaufen wir die nächsten, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Jahre erstmal noch mal ein bisschen ein von unseren Nachbarn sozusagen, weil wir das jetzt eh nicht mehr hinkriegen. Aber dafür werden uns nachher alle darüber beneiden, dass wir halt keine Atomkraftwerke haben und aber geil, nicht infinite, aber relativ coole, günstige Energie eben aus Windkraft haben. Problem dabei ist natürlich, man müsste auch krasse Akkumulatoren bauen aus dem Nichts im Zweifel und man müsste irgendwie Akkutechnologie einkaufen oder was auch immer auf einmal schnell gut entwickeln. Aber vielleicht gibt's da ja auch in Deutschland Standorte, die das irgendwie schon ganz gut hinkriegen. Das klingt für mich irgendwie nach so einem Konzept, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt so ein Strategie, wenn ich jetzt Empire Earth spielen würde oder Age of Empires, würde ich sagen, alle anderen kriegen, oder Civilization, alle kriegen da irgendwie ihre geilen Technologiepunkte. Die kriege ich eh nicht mehr eingeholt. Ich muss jetzt mir was anderes überlegen. Ja, aber ich habe das Gefühl, Kohlekraftwerk ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, ja, das ist der alternative Weg, den wir jetzt versuchen.
Ja, das ist, ich habe das auch mal, für, also ich habe für mich zwei Sachen überlegt. Also einen habe ich überlegt, okay, was braucht man künftig so als funktionierende Gesellschaft oder als gut funktionierende Gesellschaft, jetzt im Bereich Energie und speziell Energie, lassen wir es mal dabei. Und dann war die Anschlussfrage, wie kriegt man das hin? Und das, meine Überlegung waren wie folgt, wenn du als Gesellschaft gut funktionieren willst, dann hast du zwei grundlegende Komponenten, die funktionieren müssen. Das eine ist, du brauchst Energie günstig, möglichst viel, möglichst schadfrei, also du willst halt deine Bevölkerung quasi nicht vergiften mit Energieerzeugung. Das brauchst viel günstige Energie, so, das ist Nummer eins. Und im Grunde genommen, alles, was wir tun, benötigt Energie. Unser Kühlschrank, unser Auto, unser Laptop, stell dir mal einen Stromausfall vor für eine Stunde, du wirst merken, wie beschissen dein Leben sein wird, wenn du keinen Strom mehr hast.
So, und je halt weiter so, wir fortschreiten, desto mehr Energie brauchen wir sozusagen im Zweifel. Klar werden Sachen auch energieeffizienter sozusagen, aber im Prinzip ist Energie ein großer begrenzender Faktor. Wenn wir unendlich Energie hätten, dann könnten Sachen sehr viel schneller skalieren, theoretisch, wenn man das möchte und so, ne? Also, oder?
Ja. Würdest du das nicht so sehen? Und im Grunde genommen, der Energieverbrauch, der wächst ja stetig. Also wir haben jetzt keine Situation, wo wir sagen, oh, wir sind jetzt in so einer Balance oder an so einem Punkt, wo man sagt, okay, Energieverbrauch ist jetzt stagniert ab jetzt, weil alles, was wir uns vorstellen können, ist da und ist perfekt, effizient und so weiter. Ja. Im Grunde genommen hast du halt diesen Trend zwischen Energieverbrauch wird höher, aber dafür ist das, was du mit der Energie machen kannst, auch irgendwie leistungsstärker. In der Regel halt eben Computer, die halt besser und schneller rechnen können und so weiter. Und das heißt, du brauchst unendlich Energie und du brauchst halt unendlich, soll ich sagen, Intelligenz als
abstrakter
Begriff. Ja, und das hast du halt in den Menschen, aber du hast halt auch die Computer und die Technik, die Menschen unterstützt. So nach dem Motto, wie ich jetzt mein Handy nutze, um smarter zu sein, weil ich was bei Wikipedia nachgucken kann. So funktionieren halt auch. Menschen nutzen halt eben zur Erstellung von Fabriken, Maschinen nutzen sie Computer, die was berechnen und so weiter und so weiter. Also überall hast du Rechenleistung mit drin, die dafür sorgt, dass deine Gesellschaft die Dinge schaffen kann und die Dinge bearbeiten kann, die für unser Leben relevant ist. Egal, ob es in der Produktion von Nahrungsmitteln ist, egal, ob es in der Pflege, in der Krankenversorgung ist. Überall hast du quasi Computer drin, die irgendwie die Prozesse verbessern und so weiter und so fort. Das sind diese zwei großen Komponenten. Oder die kannst du eine Gesellschaft heute nicht mehr irgendwie am Laufen halten. Wenn dir die Computer wegfallen und wenn du hier keine Energie hast, dann fällst du halt zurück und dann werden viele Prozesse einfach nicht funktionieren. Das heißt, hast du so einen Schock. Und dann wäre die Frage, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich von beidem in der Zukunft genug habe? Und im Grunde genommen musst du halt dann ja überlegen, okay, was ist eine Energiequelle, die genug Energie liefern kann? Nicht nur das, was sie heute kann, also nicht nur eins zu eins ersetzen, sondern auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mit dem quasi steigenden Energiebedarf auch mitgehen kann. Das heißt, wir haben jetzt nicht so was von wegen, wir müssen 1 zu 1 einfach nur 100% erreichen, sondern wir müssen 10.000% erreichen, weil das ist eher so ein exponentieller Verlauf und nicht so ein Jahresding. Dann wird die zweite Frage, wie kannst du dann sicherstellen, dass du all die Dinge entwickeln kannst und herstellen kannst, um eben Computer, was auch immer wir an Automation in Zukunft haben werden, herstellen kannst. So. Und da merkst du halt so, okay, alles, was wir heute, worüber wir uns heute streiten, was ein Tabuthema ist, wäre aber dafür nötig. Beispiel, wenn du sagst, du willst ganz viele Akkus bauen, um deinen Solarstrom zu speichern, müsstest du quasi Lithium statt jetzt irgendwie in Masse irgendwie nicht nur aus der Erde ziehen, sondern auch irgendwie verarbeiten, dass du es zu brauchbaren Rohstoffen machen kannst. Auch das würde erfordern, dass man riesige Maschinen hat, die irgendwelche Landflächen aufreißen in Europa, überall und dann halt eben diese seltenen Erden und Rohstoffe quasi aus der Erde ziehen. Aber das ist auch etwas, was wir nicht wollen. So richtig als Gesellschaft, ne? Weil es müssten vielleicht irgendwie Dörfer weg, weggemacht werden, es müssten vielleicht noch Landschaften kaputt gemacht werden und das passt irgendwie nicht so zu dem, was wir akzeptieren können aktuell in Deutschland. Mhm. Also jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, wenn du jetzt jemand sagt, ja, wir müssen ein Naturschutzgebiet quasi roden, dann nein, kategorisches, ja, Nein.
Ja.
Und du hast halt diesen Konflikt zwischen, aus meiner Sicht, zwischen eigentlich dem, was die Menschen brauchen und dem, was sie eigentlich wollen, nämlich Wohlstand, Fortschritt und quasi ein schönes Leben mit allen Problemen, die auf uns zurollen, so demografischer Wandel, immer weniger Menschen, die irgendwie sich um alte Menschen kümmern können, Pflege und so weiter. Ganz, ganz schlimmes,
Kinder,
ganz schlimme Probleme. Mhm. Genau. Aber gleichzeitig der Weg quasi zu einer Lösung dessen, nämlich Computer, Roboter und so weiter und eben ist halt auch nichts, was man so richtig möchte, wenn es halt in den eigenen, im eigenen Vorhof oder im eigenen Garten passiert. Und das ist halt so ein bisschen das Dilemma, wenn du jetzt Age of Empires da halt drauf guckst, denkst du, okay, es gibt so Länder und halt Ländergruppen, die sagen ganz klar, fuck it, wir machen jetzt einfach die günstigste Energiequelle auf Masse, was geht, und wir ziehen uns alle Rohstoffe aus dem Boden und gucken, dass wir einfach irgendwie vorankommen, dass wir unsere Völker ernähren können und so weiter und so fort.
Wir haben auch vielleicht unendlich Landmasse, dass wir gar nicht so, also sehr viel Landmasse, dass wir gar nicht zwingend irgendwelche Dörfer weggraben müssen, sondern weil Deutschland ist ja relativ dicht besiedelt, so, ne, im Vergleich, sagen wir mal, einfach China-Russland, wo einfach super viel ja nicht besiedelt ist, wo man halt sagen kann, hey, was mit diesem Land passiert, ist uns gerade einfach scheißegal, gerade lebt da keiner, das können wir einfach, da können, können wir machen, was wir wollen. Ist natürlich ethisch immer noch, kann man darüber sprechen, ethisch, moralisch vielleicht eher, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich für die meisten Leute viel weniger problematisch, als wenn wir das jetzt hier in Deutschland machen würden, sozusagen.
Ja, ja. Und ich glaube halt, dass was halt was meine Prognose wäre, ist, und auch da nicht richtig wertend, aber einfach nur eine Beobachtung, dann der Glaube an eine Beobachtung wäre, wir werden jetzt sagen, okay, wir wollen bestimmte Dinge nicht. Und das auch grundsätzlich zu Recht. Also wir wollen keine Wälder roden, wir wollen jetzt auch keine Kohlekraft und so weiter. Cool, wenn man eine Alternative hat, aber selbst, aber wenn man keine Alternative hat, müsste man jetzt überlegen, gut, wenn man keine Alternative hat, dann macht man es eh. Merkt man ja jetzt auch so ein bisschen. Und nach dem Motto, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat, dann akzeptiert man es dann doch auf irgendeiner Ebene. Mhm. Aber ich glaube halt, dass diese Haltung zu sagen, wir wollen das alles nicht und das ist alles böse, zwar richtig ist, aber im Ergebnis dazu führt, dass man das aussitzt eine Weile, dann merkt
man,
es ist unangenehm und dann quasi aus Verzweiflung alle seine Prinzipien über den Haufen wird. Statt jetzt zu sagen, okay, was wäre ein smarter Weg? Was, ne, wie kann man jetzt quasi ohne, also wie kann man jetzt zwei Schritte vorausschauen und irgendeinen Weg finden, der für alle irgendwie cool ist? Versucht man jetzt irgendwie, sich da so durchzuschlängeln und entweder ist man jetzt schon der Buhmann, weil Greta sagt, Kohle ist blöd, oder man ist später der Buhmann, weil man gemerkt hat, so, oh, die Strategie ist halt immer noch nicht aufgegangen, weil gegen deinen Vorschlag spricht ja eigentlich nichts gegen, außer die Realität, die sagt, hey, um eben diese Infrastruktur hinzubauen, brauchst du halt einfach unendlich viel Rohstoffe, du brauchst unendlich viele Jahre Arbeit, die, um eben das alles hinzukriegen. Das ist halt nicht über Nacht gebaut. Also dein Weg ist quasi der richtige, nur die Zeitachse passt halt nicht. Mhm. Und jetzt muss man irgendwie dieses Gap schließen. Und da finde ich es halt wirklich, wirklich schade, dass man jetzt einfach sagt, dass die Welt so ein bisschen auf Deutschland schaut und sagt, hey, irgendwie seid ihr weird. So, ihr sagt halt, ihr wollt grün sein und dann macht ihr doch Kohle. Und deswegen finde ich den Protest am Ende des Tages auch richtig intern zu sagen, hey, irgendwie ist das nicht smart, also können wir das nicht besser? Aber dann muss man halt auch smart und offen sein für Alternativen und da streitet man sich auch. Also es ist halt super, super festgefahren und das ist eigentlich so schade, weil man es eigentlich easy auflösen kann, wenn man bereit ist halt zu sagen, ja, fuck it. Unsere Eltern hatten zwar diese Sticker auf den Autos, aber vielleicht haben die einfach nicht geschnallt, dass es das iPhone 14 des Atomkraftwerks aktuell gibt. Das ist einigermaßen safe. So.
Ich verstehe total, was du meinst. Ich versuche nur so Erklärungsansätze zu finden, die das vielleicht in irgendeiner Form ein bisschen rechtfertigen und ein bisschen smarter darstellen, aber es fällt mir auch total schwer. Ich könnte mir vorstellen, natürlich kann man versuchen, darauf zu spekulieren, so, dass irgendwann, also es ist einfach keine Ahnung, wenn jetzt alle so viel da in die Forschung stecken und so, dass halt irgendwie in 3 Jahren die große Erkenntnis kommt, hey, geil, Salzwasserakkus funktionieren auf einmal irgendwie großflächendeckend und dann ist Deutschland der große Gewinner durch, also, weil die einfach jetzt nicht so viel investiert haben in Atomkraftwerke und auf einmal alle denken, ah, fuck, das ist jetzt eigentlich die falsche Sache, wir haben es da rein investiert. Aber darauf zu spekulieren, das kann ich mir in Age of Empires leisten, weil ich dann einfach wieder neu laden kann. Aber das Problem ist, das ist schon ein hartes Prinzip Hoffnung, dass man sagt, okay, hoffentlich, wir sind in so einer Art Schockstarre, in so einer Art, naja, Waffenstillstand, weil irgendwie keiner sich bewegen will und kann sozusagen, ja, weil irgendwie alles Fehler wären sozusagen, weil wir so tief schon reingerutscht sind, dass das, also das eine der Punkte, die mir jetzt einfallen würden, das Prinzip Hoffnung wäre, so nach dem Motto, hoffentlich kommt da irgendwer, irgendwas, irgendein Unternehmen in Deutschland, das auf einmal so BioNTech-mäßig dann so sagt, ey, geil, Leute, wir haben hier eine geile Lösung verraten und die kommt sogar aus Deutschland und wir können das jetzt sogar geil machen und verkaufen und so weiter, wir brauchen das gar nicht mehr. Nur weiß ich halt nicht, ob man das sich als Land leisten kann oder ob das nicht ein bisschen naiv ist. Also das kann ich mir als Privatperson, glaube ich, gut leisten und so fahre ich auch gerne, oft, manchmal, so vielleicht, und hoffe einfach auf das Gute. Aber ich weiß halt nicht, ob du das dir im Wettbewerb mit anderen Ländern und auf global politischer Ebene so richtig leisten kannst. Andererseits könnte man auch wieder sagen, wir als Deutschland stehen in irgendeiner Form so irgendwie dann doch vertragsmäßig, würde ich mir jetzt vorstellen, positiv irgendwie da in der im Weltgeschehen sozusagen, dass wir wahrscheinlich immer Nachbarn, Länder hätten, die mit uns irgendwie Verträge eingehen. Natürlich machen die es aber auch nicht pro bono. Natürlich müssen wir dafür in irgendeiner Form zahlen. Aber es macht mir jetzt keine Existenzängste sozusagen, weil ich weiß, irgendwie kriegen wir es irgendwie sozusagen hin. So, wir werden nicht kaputt gehen daran, gehe ich von aus. Gerade wenn ganz viele Nachbarn das irgendwie alles hinkriegen, sind wir halt nachher so ein bisschen der arme Cousin, der dann zur Party kommt und alle gucken ihn dann und denken so, ja, komm hier, kriegst du mal einen Fuffi, So ungefähr. Ein bisschen Energie geben wir dir noch irgendwie. Und dann vielleicht eines Tages entwickelt er sich zum Schwan. Man weiß es nicht. Aber wie gesagt, das wäre fast so das Einzige, wo ich mir jetzt denken könnte, so kann das noch irgendwie in ganz cool ausgehen, weil es fehlt mir an Fantasie zu sagen, ah, die Politik, die mit den ganzen Wahlversprechen werden auf einmal da zurückrudern. Ah, dieses ganze RWE-Ding wird jetzt auf den Protest hören das jetzt auf einmal abblasen. Da fehlt mir die Fantasie für. Und deswegen bleibt mir fast nur noch die Fantasie für, hoffentlich kommt da irgendeine geile technologische Nummer in den nächsten 5 Jahren, die halt dann irgendwie nachher sagt, ach cool, witzig, wir haben Glück gehabt, dass wir jetzt voll darauf investieren können und nicht jetzt angefangen haben, Atomkraftwerke zu bauen. So, aber das ist natürlich auch ein bisschen eine Billo-Lösung. Die kann man als Politik nicht präsentieren und sagen, Leute, hört mir zu. Wir hoffen einfach.
Ja, ich meine, ich glaube halt auch nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Endgame-Szenario hier wird. Ich meine, wie du auch gesagt hast, zur Not kauft man halt aus Belgien, Frankreich und Polen einfach den Strom ein, weil der ist halt, also es hat Atomstrom, den kaufst du dir halt dann ein und kannst ihn halt dann, also das funktioniert ja. Meine größere Sorge ist einfach, dass du wie in so einem See, der dann so leicht droht zu kippen, einfach schnell so eine Kettenreaktion haben kannst. Weil was man ja über Deutschland sagen kann, was auch an sich super cool ist, wir haben halt so ein super starkes Sozialsystem. Wir haben ja für alles irgendwie ein Backup. So, niemand muss strugglen. Hoffentlich. Mit Ausnahmen. Also,
es gibt immer Ausnahmen.
Wort für Wort, aber klar. Aber also jetzt so, aber
sagen wir mal, im Vergleich haben wir ein sehr gutes Sozialsystem.
So. Exakt, eine gute Abdeckung. So. Und was halt schnell eine Kettenreaktion sein kann, und das eher, was ich halt sehe, was halt ungemütlich wird, ist, dass du halt merkst, okay, jetzt mal angenommen, wir kriegen das Stromthema nicht in den Griff. Jetzt angenommen, Kohlekraftwerk funktioniert nicht und wir haben irgendwie keine gute Stromversorgung. Was passiert als nächstes? Okay, Preise gehen hoch. Okay, Preise sind hochgegangen. Halb so wild kriegt man dann verdaut. Dann sagt das ein Unternehmen, sagt Bayer zum Beispiel, oh ja, das nächste Werk für die Herstellung von einem Medikament packen wir lieber ins Ausland, packen wir nach Frankreich, weil das Strom günstiger auf Dauer. Okay, also gehen Arbeitsplätze flöten. Dann haben halt mehr Leute keinen Job. Okay, erstmal kriegt man zu gewissen Grad auch verdaut als Gesellschaft. Okay, halb so wild. Aber, und dann macht das nächste Unternehmen, sagt dann auch so, hey, wie lohnt es sich hier nicht mehr zu produzieren? Und die Produktionen, die lagern sich so ein bisschen einfach so in andere Bereiche der Welt aus. Dann das heißt, du hast immer mehr Leute, die halt keinen Job haben und Zweifel sagen, ich kann halt nicht mitziehen, ich kann jetzt nicht meine Familie einpacken und wir gehen jetzt nach China und machen da weiter. Und dann halt kippt halt so ein Sozialgeflecht auch im Sinne von, oh, wir können das einfach nicht mehr finanzieren. Und dann musst du noch eine schlimmere Entscheidung treffen als Atomstrom oder Kohle. Ich muss halt die Entscheidung treffen, versuche ich noch mehr Geld reinzuholen. Dann machst du es dir aber ungemütlich mit denen, die noch Geld reinbringen, wenn du sagst, hey, ich kann dich unendlich Steuern anheben. Oder du sagst, ich streiche Sozialleistungen. Das heißt, du nimmst den Leuten, denen es schlecht geht, halt noch mehr weg. Das ist einfach auch
nicht geil ist.
Egal, wie du es drehst, es gibt halt keine Situation, in der du es halt easy retten kannst, außer du kommst wieder zurück zu den Anfang und sagst, hey, wie kann ich die elementarsten Dinge irgendwie cool hinkriegen, nämlich Strom, Computer und damit halt auch die Grundlage für alles, was wir heute tun, Nahrungsmittelerzeugung, wie gesagt, Krankenpflege und so weiter und so fort. Schule funktioniert ohne Strom auch sehr schwierig. Das heißt, also das ist so ein elementares Thema, wo ich sagen würde, wir müssen halt, und das ist halt meine Ansicht zu dem Thema hat sich auch gewandelt. Also als mich vor 10 Jahren gefragt, findest du Atomstrom, ich gesagt, kann man nicht drauf verzichten. Ist irgendwie blöd. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja gut, mit allen Szenarien, die man sich so überlegen kann, mit allen Konsequenzen, Wäre es vielleicht doch am smartesten für uns und für die Welt, wenn man sagt, okay, kriegen wir es nicht in safe hin? Also können wir nicht sagen, statt jetzt irgendwas Neues zu bauen, können wir nicht Gelder da reinstecken und sagen, können wir nicht Schutzeinrichtungen drumherum bauen über diese alten Dinger, wenn wir nicht die neueste Version haben, die vielleicht noch ein bisschen mehr dangerous ist, können wir nicht irgendwas machen? Und ja, einfach nur, ja, um halt dieses Alien-Szenario abzuwenden, was ich halt irgendwie sehe, weil irgendwann mal kippt halt das System und dann merkst du halt so, boah, fuck, jetzt musst du es halt, jetzt wird's eklig so.
Ja, ich verstehe das total. Das Problem habe ich immer noch so ein bisschen mit so mit dem Atommülllagern und so weiter und so fort, ne, so dass man halt sich schnell darauf einigen kann, dass man sagt, okay, pass auf, irgendwie ist das gerade eine romantische Lösung, um dieses Stromproblem zu lösen, bin ich total dabei. Und ich habe auch mal die coolen Bioartikel darüber gelesen, dass es mittlerweile so uranfressende Bakterien vielleicht gibt, die man irgendwie in diese Atommülllager packen kann, die dann irgendwie geil, damit das vielleicht hinkriegen. Nur haben wir ja gerade da noch irgendwie so ein Thema, dass man ja auch, finde ich, nicht ganz ignorieren darf, dass man sagt, okay, wir versuchen gerade irgendwie das so ein bisschen ökologisch hinzukriegen und gleichzeitig vergiften wir im Zweifel so ein bisschen Erde. So, dann ist die Frage, wo machst du das Atommülllager hin? Kasst du das dann irgendwie auch in die armen Länder? Verkaufst du es nach Südafrika wie so Müll, die dann so sagen, ja, ja, wir machen das hier und das ist auch irgendwie so moralisch schwierig. Willst du es irgendwie in Deutschland lagern? Welche Dörfer wollen da in der Nähe sein? Ist das irgendwie fein? Und das sind irgendwie so Fragen, die dann sich dann stellen sozusagen, wenn man das jetzt dafür entscheiden würde. Deswegen hätte, wenn wir jetzt so sagen, ne, so vor 10 Jahren und sowas hätten wir da gesagt, da ist, also ich finde, das hätten wir damals auch schon gesagt und das würde ich jetzt immer noch so sagen, ist halt einfach so schade, dass wir es halt da einfach nicht gemacht haben, geil nachhaltig irgendwie Energie versucht zu aufzubauen, ne, so mit erneuerbaren Energien in irgendeiner Form. Und wenn es geile Deals sind mit eben Afrika oder keine Ahnung was, nach dem Motto, hey, pass auf, wir bauen euch da geile Solardinger hin, ihr profitiert in irgendeiner Form davon, wir beuten euch auch nicht aus, wir sind wirklich mal cool miteinander sozusagen, ich weiß, das kennt ihr nicht so richtig, aber wir machen das mal in cool und dafür kriegen wir irgendwie günstig Strom und ihr auch, weil in Deutschland ist Solar irgendwie nicht geil und so, also ich finde, da hätte man sich schon, ich kann natürlich jetzt nicht mit 5 Minuten ein geiles Konzept für super in erneuerbare Energie irgendwie mehr entwickeln, aber irgendwie fehlt mir nicht die Fantasie, um mir nicht, also, oder mir fehlt die Fantasie? Nee, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht geilere Lösungen gegeben hätte. Und ich frage mich, ob halt jetzt wirklich schon der Zug so abgefahren ist, dass man nicht jetzt sagen kann, pass auf, wir haben es jetzt ein bisschen verkackt, aber es ist immer noch nicht zu spät zu sagen, dann lass uns eben 80% des Landesstroms durch erneuerbare Energien carryen und die 21% kaufen wir halt Atomstrom von anderen Ländern. Ist halt jetzt so. Kein Problem. Machen wir halt erstmal so und fahren dann langsam quasi hoch und versuchen das anders zu skalieren und entwickeln irgendwie diese Technik weiter, weil da können wir die Coolen sein. Das ist halt noch so ein Szenario, das ich irgendwie ganz cool fände, wenn man auf einmal sagt, hey, pass auf, wir sind lachende Dritte, weil da sind wir jetzt cool drin.
Ich glaube, das wird auch irgendwann an einem Punkt kommen, wo man sagt, hey, okay, man hat jetzt einfach alles abgedeckt durch Solar, Wind und Batterien. Es ist halt nur so, dass du einfach weißt, es gibt aktuell weltweit nicht genug Produktion, um schnellstmöglich dahin zu kommen. Und die einzige Möglichkeit wäre vielleicht zu sagen, okay, Deutschland kauft die gesamte weltweite Produktion auf und verteilt die irgendwie, aber das ist nicht finanzierbar. Cool. Das heißt, es gibt einfach kein realistisches Szenario, wo man sagt, okay, das wird uns in nützlicher Zeit quasi dahin bringen. Und nochmal, der Punkt ist, wenn du sagst, wenn du heute da sitzt in der Vorstandssitzung von Bayer oder Linde oder VW oder irgendeinem Konzern, der irgendwas mit Produktion macht, kannst du nicht sagen, ja, wir sagen unseren Aktionären oder wir sagen jetzt allen, wir machen jetzt 5 Jahre lang einfach mal miese und vielleicht gehen wir pleite auf dem Weg, aber wir wollen nicht aus Deutschland raus. Das heißt, die müssen ja heute ihre Entscheidung treffen. Die haben vor Wochen schon, vor Monaten die Entscheidung oder vor Jahren die Entscheidung getroffen. Das heißt, das, was ich meine mit dem Sozialgeflecht, was so ein bisschen dann anfängt zu wackeln, ist halt eben, du musst es halt irgendwie smart überbrücken und im Zweifel, wie jetzt entschieden, machst du halt, oder wie vor Jahren schon entschieden und jetzt umgesetzt, machst du halt Kohle. Ist halt nicht sexy. Wäre halt geiler gegangen, ne? Aber im Zweifel machst du halt das, um halt nicht komplett irgendwie platt zu gehen, letztendlich. Ja.
Es ist super spannend. Ich merke halt, dass es für, also gerade Energie und so, für mich nochmal ein noch ungreifbareres Thema ist, wie wenn wir jetzt irgendwie über Autos oder keine Ahnung was sprechen. Das ist für mich irgendwie alles dann noch ein bisschen greifbarer. Ich habe das im Bio-Unterricht auch oft, dass wenn dann irgendeine Frage kommt und man dann so denkt, es muss doch eigentlich alles funktionieren. Warum funktioniert das jetzt nicht? Oh, Chiara hat gerade bei eBay was verkauft. Ka-ching, ka-ching. Yes. was ich gerade sagen wollte, so im Bio, wenn dann irgendeine Frage kommt, die Fantasie lässt einen so alles sich vorstellen. Wenn die so sagen, aber Herr Petzer, kann man nicht Krebs theoretisch auch so und so und so heilen? Warum gibt's denn nicht gezielte Sonden, die das machen? Dann denkt man so, ja, die gibt's halt in der Forschung irgendwie. Aber wie kriegen wir die quasi in die Masse? Und genauso geht es mir bei Energie, dass man sich so denkt, ich kann mir irgendwie so viel vorstellen, aber praktisch in den nächsten 10 Jahren ist das so schwer umsetzbar jetzt. So, ne? Und natürlich kann man sich immer darüber beschweren, wir haben das verpasst, wir hätten das vor 20 Jahren einleiten müssen und so weiter. Das hilft uns nur jetzt heute nicht. Klar können wir sagen, ey, ihr Trottel früher so. Aber das ist immer leicht aus der Zukunft sozusagen zu sagen.
Ja,
und vielleicht ist es ja diesmal auch sogar begründet und man hat sogar wirklich recht, die Leute waren Trottel. So. Dann ist das eben so. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter, um jetzt diese Phase halt, wie du auch sagst, so der nächsten 10 Jahre irgendwie richtig geil zu lösen. Vielleicht kann man ja sogar schon gute Pläne aufstellen, so in 10 Jahren ist das alles gar nicht mehr so ein Thema, aber wie kommen wir da quasi gut hin? Und dafür fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Also so, da alles danach kann ich mir gut vorstellen, was für crazy geile Solarpanels kann ich mit meinem Kopf mir vorstellen und Akkus und ist doch gar kein Problem mehr. Aber was in den nächsten 10 Jahren? So, und deswegen bleibt da für meinen Kopf nur Strom einkaufen und halt teuer Stromleiter haben und das ist halt ungeil.
Ja, und das ist sowas, wo ich für mich halt einfach als Individuum sage, ich finde, es gibt, also du kannst halt alles nur im Kontext betrachten und in dem Rahmen der Möglichkeiten. Also du kannst halt nichts wünschen oder irgendwas. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, zu den jüngsten Entscheidungen, die ich jetzt so als Erwachsener mitbekommen habe, die jetzt in den letzten Monaten gefallen sind, wo man jetzt hatte, irgendwie vielleicht anders entscheiden können, ist das wirklich die einzige, wo ich sage, die verstehe ich gut genug und die ist für mich konkret genug, um zu sagen, ja, wir haben für 2022 den Atomausstieg geplant, ja. War es keine smarte Entscheidung, jetzt in den Rückblick. Aber muss man die Entscheidung jetzt dann quasi in so einer Situation bis zum Ende tragen, kann man nicht nochmal ein paar Jahre oben draufsetzen, auch wenn es irgendwie extra kostet, auch wenn es nicht eingeplant war, ja. Aber ist das nicht immer noch besser als Kohle beispielsweise oder jetzt irgendwie Gas über Meere zu schiffen aus irgendwelchen Ländern, um zu sagen, wir haben irgendwie Gasversorgung? Also die Entscheidung, die verstehe ich einfach nicht. Die ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso. Und das ist auch die einzige, die ich jetzt quasi der Verzweiflung ankreiden würde und sagen würde, das finde ich nicht smart. Also dafür gibt es für mich keine gute Erklärung, wieso man das entschieden hat. Alles andere bin ich bei dir. Ne? Man kann jetzt nicht 20 Jahre in die Vergangenheit blicken und sagen, hätte vor 20 Jahren, ja, hätte Fahrrad gehabt. Aber das jetzt konkret vor ein paar Monaten jetzt so zu entscheiden, das verstehe ich einfach nicht. Und was ich halt so schade finde, ist halt, dass man sehr, wir diskutieren ja super emotional oft um das Thema Klimawandel. Und das ist auch zu Recht, weil es halt ein emotional aufgeladenes Thema. Und du hast ja sowas wie die letzte Generation Menschen, die so verzweifelt zu sein scheinen, dass die wirklich bereit sind, quasi alles zu tun, um dieses Problem zu lösen. Was für mich kein Akt der Gewalt oder so ist, sondern einfach ein Akt der Verzweiflung und Akt der Hoffnungslosigkeit. Und dann merkst du halt so, okay, wir müssen jetzt quasi, wir können jetzt nicht einfach so, wir können es keine dummen Fehler erlauben jetzt aktuell. Und das ist für mich sowas, wo ich sage, das sieht für mich aus wie ein dummer Fehler. Außer jemand erklärt es mir und er kann mich davon überzeugen, dass es smart ist, das jetzt so zu machen. Und egal, wie lange ich drüber nachdenke, egal, von welcher Perspektive ich das betrachte, ich komme zu keinem Ergebnis, wo ich sage, ja, das ist jetzt smart, diese Dinger nicht weiter laufen zu lassen. So. Das ist mein großer Kritikpunkt. Und jetzt, hast du ja völlig richtig gesagt, jetzt ist halt die Frage, okay, was macht man morgen? Womit geht man weiter? Ne? Wie kann man Sachen absteppen? Wie kann man vielleicht Lizenzen schneller rausgeben? Wie kann man vielleicht einfach Bürokratie loswerden? Wie kann man vielleicht sagen, hey, vielleicht ist es doch auch mal okay, da ein Gebiet aufzubauen und da halt ein bisschen Wald Platz zu machen, wenn man neuen Wald irgendwo anders pflanzt und so weiter. Das sind alles Projekte, die halt für morgen sprechen. Aber diese eine Entscheidung, die verstehe ich einfach nicht. Die würde uns aber Zeit geben, um halt relativ clean, ohne großes Risiko jetzt einfach weiterzumachen. So.
Ja. Ich verstehe. Ich verstehe das Argument auf jeden Fall. Hab da gar keinen großen Punkt mehr zu. Außer, dass ich mir.
Ja, sorry. Und was halt auch, was ich weiß, das ist naiv, ich habe nicht lange drüber nachgedacht, aber wenn jetzt SpaceX sagt, wir können jetzt irgendwie Raketen günstiger machen, das Argument fällt in sich zusammen. Die werden nur günstiger, wenn du sie wieder benutzt.
Ja, ich verstehe
es nicht. Doch, kannst du immer noch.
Ja.
Egal, schießt halt einfach in die Sonne rein. Also, ein Atommüll. One-Way-Ticket zur Sonne.
Maybe.
Ja, es ist auch nicht so die smarteste Lösung, aber vielleicht gibt es Gründe dafür, warum das nicht geht, aber keine Ahnung, aber denke ich mir halt so, das Problem kriegt man halt auch außerhalb der Erde gelöst. So. Also, so weit sind wir dann doch, dass wir jetzt anfangen, irgendwie doch wieder außerhalb unserer eigenen Sphäre zu denken.
Ich habe meinen Punkt wieder gefunden, wo ich dir gerne noch in irgendeiner Form auch zustimmen würde, auf eine andere Art vielleicht noch, dass man ja auch so ein bisschen sieht, dass wir als Gesellschaft, also ich sag mal wir als Gesellschaft, ne, aber wir als globale Gesellschaft oder jetzt wir als Deutschlandgesellschaft, also mach es so konkret oder inkonkret, wie du möchtest, wir ja doch sehr variabel in unserer Meinung in irgendeiner Form sind als Gesamtgesellschaft, weil zum Beispiel diese Diskussion mit dem mit der Gaslieferung, so, ne, wo wir dann irgendwie Gas, aha, die Gasleitung aha. und so weiter hatten und wo es dann darum ging, dass genau, dann, dass dann kein Gas mehr kam und auf einmal war es dann irgendwie okay, aus Katar irgendwie Gaslieferungen irgendwie anzunehmen, so, ne? Und es war nicht mega okay. Also die Leute, die sich über vorher über Russland aufgeregt haben, haben sich auch viele quasi über Katar aufgeregt. Aber dann da sieht man ja so ein bisschen, okay, man macht so Druck auf die Politik und durch diesen Krieg entstand ja auch irgendwie Druck und auch zu Recht. Und das war jetzt alles nicht selbstgewähltes Schicksal und so, und da gibt es natürlich Schuldige für. Nur dann merkt man, die Lösung, wenn man jetzt sagt, okay, dann entscheiden wir jetzt gegen russisches Gas, ist dann nicht, ach cool, jetzt kommen die schottischen kleinen Manzemännchen und die graben uns hier einfach ein geiles Gasvorkommen irgendwie aus der Erde und auf einmal gibt's die geile Lösung, sondern naja, die andere Lösung ist jetzt halt, wir kriegen Katar in den Arsch. Also jetzt, um es mal ganz irgendwie, ne, so ein bisschen polemisch auch zu sagen. Und weiß ich jetzt, ob das uns in 10 Jahren nicht hart auf die Füße fällt, so, ne, siehe WM, siehe den ganzen Kram, was da irgendwie dranhängt, auf einmal hängt man da in irgendwelchen Gefallen drin, in irgendwelchen, naja, wir haben euch auch damals, als es nötig war, Gas geliefert, ne, weil ihr das irgendwie unbedingt wolltet und auf einmal hängt man da in irgendeiner Scheiße drin. Und das ist ja genau das, zu solchen Fehlern, also, ne, ich will es gar nicht Fehler nennen, weil vielleicht gab es keine andere Option und so, ne, aber was ich jetzt vielleicht spontan als moralisch auch irgendwie fragwürdig finde, in sowas tappt man ja rein, wenn man unter super hohem Druck auf einmal Entscheidungen treffen muss, die aber mega wichtig sind für so eine Gesellschaft. Man kann ja nicht einfach sagen, ja gut, dann haben wir jetzt auch kein Gas. So, sondern man muss eine Lösung finden. Es gibt keinen, wir sitzen das aus. So, und das ist ja beim Strom, wie du sagst, eigentlich nicht anders. So, wir müssen eine Lösung finden für den Strom. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir haben keinen Strom mehr in Deutschland. So, und jetzt ist die Sorge, wenn man sagt, okay, wir verzichten auf jetzt Lösungen von vor 20 Jahren, weil wir Fehler gemacht haben, dann ist das, was mich so ein bisschen nicht frustriert, aber besorgt, ist auch ein zu hohes Wort jetzt für mich persönlich, aber als Gesellschaft so ein bisschen besorgt ist, dass man jetzt dann vielleicht dazu neigt, unter diesem Druck dumme andere Entscheidungen zu treffen. Wie zum Beispiel Kohle. Wenn man jetzt sagt, okay, das Kohlekraftwerk bauen wir nicht, ha, aber dann machen wir es auf einmal abhängig in irgendwelche anderen Richtungen, wo wir dann irgendwann in 10 Jahren denken, ei, wie dumm war das? Hätten wir doch einfach dieses dumme Kohlekraftwerk gebaut. Ja. Oder hätten wir einfach doch das und das gemacht. Und das finde ich so nervig, dass gerade eigentlich Politik nur unter so hartem Druck geschieht, sozusagen. Ne? Also, das soll jetzt keine Entschuldigung für die Regierung sein, was auch immer, ich kann, also kann man ja eh erst beurteilen später, was eigentlich so richtig jetzt da passiert ist. Aber die Regierung, die jetzt gerade, die jetzt gerade gewählt wurde, sozusagen in Deutschland, die hat halt von Anfang an irgendwie unter ungeilen Vorzeichen quasi Politik machen müssen, ne? Mit dem Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Da kann man noch so große Versprechen machen. Eigentlich ist das gerade alles die ganze Zeit nur Alarmmodus. Und ich habe das Gefühl, im Alarmmodus trifft man in der Regel nicht die geilsten und weisesten Entscheidungen, da trifft man vielleicht notwendige Entscheidungen und Entscheidungen, die irgendwie wichtig sind. Aber das sind halt nicht die, ich mir wünsche für Deutschland. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen nervig und habe so ein bisschen Sorge, dass unter diesem Druck gerade einfach noch mehr dumme Fehler passieren, über die wir uns einfach nur ärgern, wenn wir uns denken, ach, fuck. Voll nervig.
Ja, und was dazu kommt, ich stimme dir völlig zu, ne? Unter Druck machst du halt, taktierst du halt und machst halt irgendwie Hauruck-Entscheidungen. Ist nicht smart für so ein strategisch wichtiges Thema. Und ich finde halt auch, was mich halt teilweise halt auch so nicht frustriert, aber fast schon ärgert, einfach nervt, ist, wenn Menschen halt quasi unter Prämissen argumentieren, die einfach, die einfach falsch sind. Beispiel wäre, ich argumentiere unter der Prämisse, dass alles, was ich so kenne in meinem Alltag, in den nächsten Jahren so bleibt, unabhängig davon, wie sich die Energieversorgung entwickelt. Beispiel, ich gehe davon aus, dass ich im Supermarkt alles zu essen bekomme, ich gehe davon aus, dass ich mein Auto tanken kann, ich gehe davon aus, dass ich in einem warmen Haus leben kann, ich gehe davon aus, dass ich mir ein schönes Haus mit weißen Fassaden und Transitfenster kaufen kann in den nächsten 10 Jahren. Das ist so gegeben, so habe ich mein Leben kennengelernt, so bin ich aufgewachsen, das wird immer so bleiben. Und ich hätte aber trotzdem gerne alle Vorteile, weiß ich nicht, von erneuerbaren Energien und das heute. Und ich bin kategorisch gegen irgendwelche anderen Optionen, gegen Atom, gegen Kohlekraftwerk, gegen whatever. Denke ich mir, das ist halt eine falsche Prämisse, weil du den Zusammenhang zwischen den Themen nicht siehst oder so. Und da denke ich mir so, das ist halt so den Eindruck, den tatsächlich so ich den dieser Generation Z und ich selbst als Stellvertreter für Menschen, die halt so argumentieren, wo ich halt sage, Leute, ihr habt das nicht durchdacht, ihr geht nicht smart an die Sache ran. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich will hier irgendwas ändern, ohne das Thema verstanden zu haben und die Zusammenhänge verstanden zu haben. Und das finde ich halt, du machst dich selbst unglaubwürdig, glaube ich, als jemand, der gegen etwas protestiert, wenn du nicht das Thema so gut verstanden hast, dass du argumentieren kannst, warum das, was du vorschlägst und das, was du forderst, smart ist für alle.
Aber und ja, ich würde sagen, ja, für alle ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, ja, nur um ganz kurz, ich, wie gesagt, ich habe mit keinem gesprochen, aber wenn man denen was Positives unterstellen wollen würde, könnte man ja sagen, okay, pass auf, für sich haben sie diese Entscheidung getroffen und können sagen, ich brauche nicht alles im Supermarkt, ich brauche nicht den Lebensstand, den ich jetzt habe, das ist für mich kein Problem, ich würde gerne für das Klima, sage ich mal, davon zurücktreten sozusagen. Also es gibt bestimmt auch genug, wo du jetzt gesagt hast, die erstmal so sind, wie du gesagt hast, so, ne, ich will das Gleiche, ich will da jetzt mitgehen, ist mir egal, ich will ein Zeichen setzen, ja, aber nichts verzichten. Aber ich glaube, es gibt auch ganz bestimmt genug, die sagen, okay, ich würde auf bestimmte Sachen eben verzichten. Aber deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass du gerade noch den Zusatz gesagt hast, naja, aber kann ich das für die Gesamtgesellschaft sagen? Und ich kann das natürlich schön für mich sagen, aber wenn die Gesamtgesellschaft das nicht mitträgt, dann habe ich eh ein Problem. Aber trotzdem kann man ja darauf hinweisen. Also deswegen finde ich das dann nicht so super unsmart, oder? Wenn man jetzt für sich erkannt hat, wenn wir es alle so machen würden, dass wir nicht mehr alle Lebensmittel im Supermarkt hätten, wenn das und das so wäre, und dafür protestiere ich jetzt und darauf wäre ich bereit zu verzichten, dann wäre es ja nicht mehr so dumm, oder? Jetzt in deinem Beispiel.
Ja, ich meinte halt vorher, wenn du glaubwürdig und ernst genommen werden willst und tatsächlich was bewirken willst, wenn das wenn du also möglichst effizient und möglichst mit viel, soll ich sagen, Durchschlagkraft auch irgendwas bewirken willst, mhm, mit deinem Protest, dann glaube ich, dass der bessere Weg ist, wenn du sagst, hey, ich habe es verstanden, ich kann es euch erklären, ich weiß, was die Menschen wollen, was sie nicht wollen, was sie vielleicht bereit sind zu tun, was sie nicht bereit sind zu tun. Und hier ist mein Konzept, hier ist meine Lösung, ich kann euch erklären, warum ich das sage und warum ich das jetzt meine. Und ich glaube, damit hättest du einfach mehr, also mein Pro-Tipp quasi für Leute, die, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich jetzt in irgendeinem Unternehmen oder irgendeiner Gruppe, Verein oder irgendwo gegenüber meinen Eltern irgendwas durchsetzen will, dann muss ich das smart machen, muss ich sagen, hey, ich verstehe euch, ich weiß, was ihr wollt, deswegen braucht ihr jetzt das. Mhm. Das funktioniert halt so immer besser. Und das, würde ich sagen, fehlt zu gewissem Grad. Und das würde ich mir wünschen, beziehungsweise das kannst du halt ohne, finde ich, bei so einem Thema nicht, weil du kannst einfach für alle entscheiden. Ich finde es okay, wenn wir jetzt einfach so ein bisschen wie in der Steinzeit leben. Also die Entscheidung kannst du nicht für andere treffen. Und dadurch, dass das Klimawandel einfach ein globales Thema ist, du kannst ja nicht sagen, ich mache mein Ding und der Rest interessiert mich nicht, kannst du auch, glaube ich, genauso wenig entscheiden für andere Länder und sagen, hey, liebe andere Länder, ich will nicht, dass ihr jetzt das und das tut und jedes tut. Das heißt, irgendwie muss man immer mit einer, also die einzige Lösung kann es, glaube ich, nur sein, wenn man sagt, was ist die Lösung, die für alle funktioniert? Die es auch Indien ermöglicht, reich zu werden, die es auch China ermöglicht, Wohlstand zu erlangen, die es allen Ländern in Afrika ermöglicht, irgendwie ein besseres Leben zu haben. Also was ist eine Lösung, die für alle funktioniert? Und ich glaube, der Teil kommt halt leider zu kurz. Ich glaube, das würde aber helfen.
Auf jeden Fall. Also sind wir wieder bei dieser Lautsprecher- und Heizungsdiskussion so ein bisschen, ne, in der Form, ne, wohl. Ich glaube, man den Leuten auch mal zugute halten muss, ne, so gerade auch so die Fridays for Futures Kids und so weiter und so fort, dass man jetzt nicht jedem die Expertise zuschreibt, hey, du musst jetzt alle Lösungen liefern. Ich finde es, also ich persönlich finde es auch vollkommen in Ordnung und da würdest du ja auch mitgehen, ne, dass man auf Missstände quasi hinweist, aber trotzdem muss es immer auch genug Menschen geben in diesen Bewegungen sozusagen, die halt sagen, okay, pass auf, wir haben auch hier Vorschläge und die legen wir vor. Und aus meiner Perspektive, das ist aber jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre her, als ich mal mich so ein bisschen mehr da reingegraben habe, hatte ich schon das Gefühl, dass es genug Klimaforscher gab, die auch konkrete quasi Vorschläge quasi gemacht haben. Und das ist jetzt mal meine Erklärung so dafür, warum Leute so verzweifelt sind, weil gesagt wurde, Leute, ihr habt seit langer Zeit wissenschaftliche Basis dafür, die gesagt hat, okay, so und so ist es, schaltet im Zweifel die Atomkraftwerke nicht ab, jetzt habt ihr sie abgeschaltet. Und irgendwann ist man im Zweifel auch so frustriert, dass man nichts mehr quasi, also dass, wenn man so sagt, okay, ich habe jetzt vernünftige Lösungen vorgelegt, und das kennt man ja so aus persönlichen Streits vielleicht mal, dass man denkt, ich habe jetzt alle logischen Argumente vorgebracht und die willst du nicht verstehen, dann drehe ich durch. So, also ne, was soll man noch mehr machen, als wenn die Fakten quasi nicht überzeugen? Ich glaube, ich nochmal wichtig, das noch so zu sagen, weil natürlich ist jemand, der einfach nur ohne irgendwelche Fakten einfach nur auf die Straße geht und nur so mitgrölt, so, der ist natürlich, hat keine, also der ist halt egal, so, ne, der ist halt laute Masse, ist halt irgendwie wurscht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es genug gibt, die sich eben bestimmt seit 2, 3, 4, 5 Jahren, so sagen wir, die als mit 14, 15 dann irgendwie angefangen haben, sich so fürs Klima zu interessieren, sozusagen in Schule, die da spannende Gedanken sich zu gemacht haben, die da auch Klimaberichte und so weiter alles studiert haben in irgendeiner Form, und die einfach nur hart frustriert sind und abgefuckt sind, dass aber das einfach nicht gehört sind, die Lösungen, die man zum Beispiel vorschlägt in irgendeiner Form und dann auch so kleine Schritte nicht gegangen werden und so weiter und so fort, dass dann einfach irgendwann nur noch übrig bleibt, wie du sagst, diese letzte Generation Verzweiflungstaten, wo man sagt so, ey, ganz ehrlich, mehr kann ich eh nicht machen. Aber natürlich wird es da auch Mitläufer geben, die halt einfach keine Message haben und einfach nur die Aktion witzig finden. Das ist ja safe.
Aber ich glaube tatsächlich, wie ich gesagt habe, ich glaube, das ist eher ein Akt der Verzweiflung und einfach nur eine Hoffnungslosigkeit, die da aus den Menschen rausstrahlt. Und ich glaube, Smarteste wäre jetzt wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten, uns inklusive alle Beteiligten, sagen, hey, lass mal kurz alle Emotionen, lass mal alle Vergangenheit, lass mal die Vergangenheit Vergangenheit sein, lass uns mal wirklich neu denken und sagen, okay, was haben wir jetzt gegeben, was für Entscheidungen können wir heute noch treffen, jetzt nicht auf der Vergangenheit rumreiten, nicht den Finger zeigen und so weiter, sondern alle Emotionen mal rausstreichen und sagen, okay, was ist jetzt wirklich ein smarter Weg? Und ich glaube, das wäre halt cool. Und ich glaube, das muss erstmal wahrscheinlich knallen so ein bisschen und sagen, Leute müssen sich erstmal die Köpfe einschlagen.
Das tut's ja gar nicht.
Ich kann es nicht erwarten, bis wir einfach drüber hinweg sind und sagen, okay, haben wir uns alle ausgekotzt, cool, können wir jetzt wieder runterkommen und mal über Lösung nachdenken. Weil ich glaube halt, ich bin halt optimistisch AF, ne? Ich glaube, das ist alles noch machbar. So. Nur diese Streits bringen halt jetzt nicht. Die zögern das halt nur weiter hinaus. Also, aber das kann ich halt nur sagen, weil ich halt nicht Teil dieses Streits bin, aktiv, sondern eher passiver Zuschauer, der sich jetzt anguckt und sagt, hey Leute.
Ja. Und ich glaube, so letztes Argument, das für mich gerade noch so in den Kopf kommt, das wir, glaube ich, auch noch nicht hatten. Also, das ist jetzt nicht so mega crazy, aber das haben wir, glaube ich, noch nicht so angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Teil dieses Frusts und dieses warum bleibt mir nachher nicht viel mehr, als einfach immer zu demonstrieren, hinzuweisen und so weiter und so fort, wenn ich mir schon vorher mal gute Gedanken mache. Also, da stellen wir jetzt mal das Positive sozusagen in Demonstranten und Demonstrantinnen. Dass diese Menschen oft halt nicht in den Entscheidungspositionen sozusagen sind. Das heißt, es ist immer so ein Wir gegen die anderen, so, ne? Das heißt, die Politiker denken sich, naja, wenn es doch mal so einfach wäre, wie ihr sagt, wir hängen hier in den Verträgen, deswegen können wir das doch gar nicht machen. Und die andere Seite ist die, sag ich mal, so weit weg von dieser politischen Ebene sind, die halt sagen, ja, aber es muss doch irgendwie funktionieren. Ihr seid doch die quasi für uns verantwortlich sind, die irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Ja, ja. Und dieses Kräfteungleichgewicht, ob man das jetzt so unterschreiben möchte, weiß ich nicht, aber sag mal, so ein gesellschaftliches Kräfteungleichgewicht, das ist wahrscheinlich was noch zu viel mehr Frust führt, weil man immer das Gefühl hat, so, okay, ich kann es ja gerade nicht konkret als einzelne Person sozusagen ändern. Das müssen doch die machen, die jetzt gerade bei RWE. Wenn doch nur dieser RWE-Chef quasi mein Argument verstehen würde, dann wird er doch von ganz alleine sagen, ja, stimmt, ich muss mich ums Klima kümmern, deswegen kann ich das jetzt nicht machen, deswegen muss ich das machen. Aber dass das halt nicht alles immer faktenbasierte oder auch emotionale Nummern sind, sondern einfach Verträge, Verantwortlichkeiten für Firmen und keine Ahnung was, das hängt natürlich damit dran. Nur ich glaube, dass man das nicht ausblendet, aber dass man das dann gerne, also dass man das nicht als Argument zählen lässt. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe hier einen Punkt, der ist mir mega wichtig, und dann muss dir die Position, in der du bist, egal sein, teilst du meinen Punkt, dann musst du danach handeln. Und wenn du meinen Punkt nicht teilst, dann bist du wahrscheinlich ein Trottel, weil das Klima ist ein Problem sozusagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Gedanken, die man irgendwie hat, ja. Und deswegen ist so ein Unverständnis, wegen dieser Verzweiflung und so weiter und so fort. Was es, glaube ich, nicht leichter macht, als wenn jetzt die Hälfte im Bundestag sagen würde, fuck, wir sind Teil dieser Generation, wir würden uns am liebsten auch gerade irgendwo dran ketten, wir haben gerade ein Problem, wir kämpfen dafür, und die andere Hälfte sagt nein und so, dann hätte man da irgendwie so eine politische Diskussion, die man nachvollziehen könnte, man würde sehen, ah, meine Stimme wird repräsentiert in irgendeiner Form, aber was die Leute gerade, glaube ich, sehen ist, ja, irgendwie nicht so richtig gerade was, ne, weil man sich mit ganz vielen anderen Kämpfen quasi befasst. Man merkt, irgendwelche Versprechen von den Wahlen werden jetzt schon nicht eingehalten. Dann werden manche aber doch wieder eingehalten, wie mit dem Klima, mit dem Atomausstieg. Warum denn dann das? Und andere versprechen nicht. Und das ist was ich mir noch vorstellen könnte, diese fehlende Repräsentation auf politischer, wirtschaftlicher Ebene, so, wenn jetzt ein Konzern auch da wäre, der so mega geil sagen würde, wir pushen voll hart in eine geile, nachhaltige Richtung und so weiter, supportet uns, dann hätten die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen positive Hoffnung, und wo man sowas reinstecken kann. Ich glaube, gerade existieren einfach nur viele Feindbilder, und das ist ein Problem, was dieses Ganze so aufheizt, glaube ich. Ist einfach mal so,
ich glaube, halt,
schnell gebrainstormt.
Das Problem ist halt auch, dass diese Feindbilder halt einfach falsch sind. Also ich würde ich würde halt jedem, selbst bei RWE, glaube ich, dass jeder Mensch, der dort arbeitet, einfach sich denkt, ja, ich bin das Problem bekannt, ich würde es am liebsten lösen. So. Du hast aber auch so Interessenskonflikte wie, oh, ich muss aber auch dafür sorgen, dass wir überhaupt Strom produzieren können. So. Und mir wurde alle Möglichkeiten genommen, außer ich konnte jetzt Kohle machen. So. Ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung ist, die alle geil finden, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, Schatz, ich habe heute einen Beschluss durchgeboxt, wir machen jetzt Kohle. Ich glaube, die schämen sich Grund und Boden. Ich glaube, die sind da nicht stolz drauf. Genauso wie die Leute in der Politik sagen, hey, eigentlich ist es allen bewusst, wir sollten jetzt die Atomkraftwerke laufen lassen. Und dann sagt man so, ja, wenn ich das jetzt aber sage, das ist gegen das Parteiprogramm seit 20 Jahren, dann fragt man, da bin ich am Arsch. So. Ich glaube, dass jeder einfach in seinem eigenen Interesse handelt und auch gar nicht boshaft, sondern einfach nur, entweder weil es das Individuum quasi sonst, soll ich sagen, schädigt in irgendeiner Form, gerade als Politiker. Oder weil du halt eben, weil dir die Alternativen weggenommen wurden durch vergangene Entscheidungen. Also nochmal, ich glaube wirklich, ich würde keinem unterstellen, dass er sagt, boah, ich finde die Kohle super geil, lass mal mehr Kohle machen.
Ja,
ich glaube, das ist das, was die Leute aber annehmen in den Köpfen. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach naiv oder halt simplifiziert oder einfach.
Also ich glaube, teils so ein bisschen, oder? Also, weil wir gehen ja schnell, also, ne, ich versuche immer, das mir so vorzustellen, so wie wenn man sich jetzt so eine Schulstufe nimmt von 100 Leuten, so, ne, so Schülerschaft, so 100 Leute in einer Stufe. Das sind natürlich nicht alle mega geil von, sondern ne, du hast immer Leute, die auch irgendwie schwieriger sind in irgendeiner Form sozusagen. Und ich glaube, ich fände es jetzt aber auch ein bisschen zu positiv und zu verkürzt zu sagen, okay, ich glaube, dass alle da jetzt bei RWE, alle in der Politik glauben, dass das der richtige Weg ist. Wenn wir den Demonstranten quasi unterstellen, so nach dem Motto, da gibt's Trottel dabei, die irgendwie haben gar keinen Plan und die wollen es nicht, glaube ich, gibt's die halt eben auch in den Positionen. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Das ist, also allein der Zufall und die Zufallverteilung, Normalverteilung und so weiter sagen ja irgendwie, ne, in so einem Konzern. Und wenn man dann eben Pech hat, ist es leider nun mal irgendwie 2, 3 wichtige Menschen in so einer Position, die halt dann leider die Asis sind und die halt irgendwie also jetzt aus dieser Perspektive ganz einfach gesprochen, eine Scheißmeinung haben und die leider auch irgendwie durchboxen. Aber dann wieder ganz wichtig, es wäre ja schon ein harter Zufall, wenn auf einmal jeder Mensch da so wäre und in jedem Konzern jeder Chef ein böser Mensch wäre. Das wäre ja auch wieder vollkommen verkürzt und falsch dargestellt. Ich glaube, man kann denen nicht unterstellen, dass sie alle das total verstehen und alle total am liebsten anderen Wegen hätten. Aber ich glaube, es wäre auch völlig falsch zu sagen, alle wollen am liebsten die Welt zerstören, alle wollen nur Profit und alle wollen nur Geld und alle über Leichen zu gehen. Ich glaube, da haben wir genauso die prozentualen Trottel, wie halt in jedem Bereich in unserem Leben. Nur, dass wir natürlich in so hitzigen Diskussionen dazu neigen, dass die beiden Seiten sagen, alle Demonstrantinnen und Demonstranten sind Trottel und die Demonstrantinnen und Demonstranten sagen, alle da oben sind halt quasi Trottel sozusagen. Ne? Das heißt, da ist gerade kein, wie du sagst, man müsste sich eigentlich beruhigen, Emotionen rausnehmen und zu sagen, okay, lass uns doch mal gucken, sind die Ansichten der Demonstrantinnen und Demonstranten wirklich so dumm? Sind die Manager der RWE wirklich so schlimm? Oder also jetzt, ne, also der Konzerne, was auch immer, wie man das mal schön vereinfacht. Und dann will man wahrscheinlich merken, ja, okay, es gibt schon einige Konsenspunkte in bestimmten Dingen. So, alles andere würde mich wundern, wenn es wirklich so hardcore-konträre Feinde wären wie im Mittelalter, die sich irgendwie gegenüberstehen. Selbst da waren die ja auch eigentlich keine Feinde, sondern Wunder den Krieg schickt. Na, egal.
Ja. Ich glaube halt, dass was soll ich sagen? Ich glaube halt, dass ich glaube einfach, dass es die Diskussion über solche Themen wichtig ist, aber ich glaube halt, dass es jeder geschnallt hat mittlerweile. Das ist meine These. Also klammer aber die zwei Extreme aus. Also jetzt, ne, ich gebe dir recht, ich glaube halt, du hast immer zwischen Demonstranten, auch bei Unternehmen, hast du immer ganz, ganz komische Leute, die komplett strange in der Birne, die es nicht geschnallt haben. Aber ich glaube, dass die Mehrheit es geschnallt hat. So nach dem Motto, okay, wir können einfach nicht weitermachen auf ewig.
Bei der Mehrheit bin ich vollkommen bei dir.
Ja. Und ich glaube halt mit diesem Ansatz halt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Dialog und unterstelle erstmal grundsätzlich, dass wir alle es geschnallt haben und wir alle eigentlich ganz dasselbe Ziel haben. Ich glaube, das wäre eine coole Haltung. So.
Naja, das würde ich dir zustimmen. Ich musste nur gerade so dran denken, ne, was wir über deine früheren Arbeitgeber gesagt haben oder was du mal so berichtet hast, was ich so in Schule erlebe, ne, dann, das ist ja nicht, als würde ich sagen, die sind alle, also auf gar keinen Fall, das sind alles schlechte Menschen oder sonst irgendwas jetzt so, ne, aber es gibt natürlich genug Lehrerinnen und Lehrern, wo ich jetzt nicht die Ansicht zur Notenvergabe, zur, keine Ahnung, Schülerbild und so teile, wo ich vielleicht sogar sagen würde, ne, da gibt's eher so 30%, mit denen ich jetzt vielleicht vollkommen übereinstimme. Das heißt noch lange nicht, dass ich was richtig mache und die anderen falsch, auf gar keinen Fall. Nur wenn ich mir allein das angucke, ne, wie viel so im Kleinen schon unterschiedliche Nuancen in Meinungen und in Sachen quasi existieren, würde es mich halt irgendwie wundern, wenn bei so einem Thema, also selbst wenn es um Klimathematiken geht und so und wenn es um Gender-Thematiken geht und wenn es um alle Sachen geht, wo ich persönlich noch das Gefühl habe, okay, da sind wir uns eigentlich, da müssten wir uns eigentlich alle einig sein. Selbst da tun wir das quasi nicht. Und deswegen meine ich nur, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass mit halt ein bisschen Pech selbst in so einem großen Konzern auf einmal wirklich die Leute einfach Trottel sind. Also nicht jetzt, nicht wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, nicht in allen Konzernen Deutschlands, nicht alle Politiker so, sondern man kann leider das Pech haben, dass bei einem Konzern wirklich die
wichtigsten 10 Menschen einfach Vollidioten sind. So. Aber das ist ja, das hilft uns auch nicht weiter. Selbst wenn wir diese Erkenntnis hätten, dann würde das nichts bringen, weil wir dann trotzdem, wie du sagst, den Weg gehen müssten. Wir müssen trotzdem einen Dialog finden, wir müssen trotzdem irgendwie eine Lösung finden. Das ist ja genau, wenn es jetzt die andere Seite wäre ja, wenn wir jetzt allen unterstellen, allen letzten Generationsmenschen, die sich irgendwo hinkleben, den allen unterstellen, dass sie einfach vollkommene Vollidioten sind, naja, dann ist es trotzdem nicht die Lösung zu sagen, wir fahren mit den Autos einfach drüber oder keine Ahnung was, sondern müsste man ja auch finden, ja, und gucken, okay, das sind halt Teile unserer Gesellschaft, wir sind in irgendeiner Form abhängig von denen, also weil wir einfach als Gesellschaft zusammen sein wollen und irgendwie ein soziales System haben wollen, wie kriegen wir uns alle wieder in ein Boot sozusagen? Und da müssen wir die Trottelquote leider irgendwie akzeptieren. So, weil vielleicht bin ich ja auch für viele Leute die Trottelquote so, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Vielleicht bin ich für manche Leute subjektiv der Teil dieser Trottelquote so, wenn ich die jetzt gerade eingeführt habe. Und ich glaube, die Lösung ist halt dann, also lösungsorientiert ist halt nicht, sich anschreien. Ich kann das verstehen aus Frust und so weiter und so fort, aber trotzdem, um Lösungen zu generieren jetzt in Zukunft, müssen Menschen sich zusammensetzen und müssen irgendwie geile Lösungen präsentieren. So, das wäre halt cool.
Ja, und ich glaube halt, deswegen bin ich da ein bisschen wahrscheinlich vielerlei Menschen auch ein Trottel, der jetzt auf einmal sagt, mach doch Atomkraftwerk wieder an. Ist ja auch keine, sozusagen, Ansicht, die vielleicht Mehrheit aktuell findet. Im Sinne
weiß
der,
ich gar nicht.
Wenn ja. Ich einfach die, weiß nicht, wenn du die Parteienlandschaft anguckst, ich glaube, die meisten haben halt, sind auf den Zug aufgesprungen. Und wenn Menschen Parteien wählen, so aus der Logik heraus. Also ich weiß nicht, ob das so ein Vogue ist gerade.
Ja, so stand jetzt, glaube ich, schon. Bei der Wahl, glaube ich, noch nicht. Also das wäre so meine subjektive Einschätzung, aber keine Ahnung.
Ja, aber jetzt auch zu sagen, hey, lass uns den Diskurs öffnen für Themen, die vielleicht tabu waren. Hm. Lass uns vielleicht Optionen in Erwägung ziehen, die wir vielleicht bisher ausgeschlossen haben. Das ist jetzt so meine Hoffnung, dass das wenigstens wieder ein bisschen besser funktioniert, wenn man auch mal sagt, hey, ich oute mich mal als jemand, der sagt, hey, ich finde das okay. Hm. Und das ist für mich nicht kategorisch ausgeschlossen. Ob es was nützt, we will see.
Na.
We'll see.
Ja. Ja, also, ja. Ja. Ich habe das so gerade, also letzter Punkt dazu. Ich merke nur, dass man, ich glaube, was Leute einfach immer in irgendeiner Form frustriert, ist so ein wahrgenommenes Kräfteungleichgewicht in irgendeiner Form so. Und das haben wir halt ganz häufig so. Und das muss ja aber noch lange nicht heißen, dass irgendwer schuld daran ist und irgendwer die Bösen sind, nur weil da eigentlich, also zum Beispiel, ne, ich kann jetzt nicht gerade das Schulgesetz umgestalten, um es jetzt ganz konkret mit mir zu machen, sondern ich bin eher der hier im Podcast dir oft erzählt, ja, ist irgendwie unglücklich, das ist irgendwie nicht so geil und ich halte von Noten nicht so viel und so und ich habe auch Ideen, wie man es anders machen könnte, aber ich bin halt gerade nicht in der Position, das irgendwie zu machen, so. Und klar könnte ich jetzt mein Leben darauf verschreiben, zu sagen, okay, aber ich will dahin kommen sozusagen, ne? Absolut, ja. Die Chancen haben wir zum Glück oder habe ich zum Glück irgendwie im Zweifel. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Also nur, weil jemand das versucht, in diese Position zu kommen, heißt nicht, dass man da hinkommt sozusagen, ne? Aber deswegen, das schützt mich total in einer gewissen Form vor diesem Frust, weil ich irgendwie das realistisch sehe, dass ich irgendwie in irgendeiner Form einen Einfluss habe. Nur ich kann mir halt vorstellen, dass Menschen in Positionen in ihrem Leben sind, dass sie, also die können Mitarbeiter bei RWE sein, die können Menschen auf der Straße sein, die halt denken, fuck, ich bin gerade dieser Maschinerie hier so ausgeliefert, in der ich gerade arbeite, das fühlt sich einfach scheiße an so und deswegen bin ich frustriert und das ist vielleicht dann der RWE, ich nenne es mal einfach ganz einfach der kleinste Mitarbeiter von denen so, weil der jetzt gerade nicht in den nächsten 2 Jahren auf einmal Chef wird und dann irgendwie da mitgestalten kann im Unternehmen, genauso wie der klassische Straßendemonstrant jetzt nicht in 2 Jahren auf einmal die perfekte Lösung für den Klimawandel präsentieren kann. So, das funktioniert einfach in irgendeiner, also das wäre halt ein Wunder, wenn das funktioniert. Es wäre geil, wenn es funktioniert, aber es wird halt viele Leute mit diesem Wunsch quasi geben, die es aber nicht erreichen können. Und ich glaube, dass das nochmal für viel Frust sorgt und da ist es, glaube ich, und das ist halt einfach nicht cool. Ich habe da jetzt keine Lösung für, aber ich merke halt, dass ich das zum Glück nicht so habe, sondern dass ich dann für mich eher immer versuche, da habe ich ja schon mal gesagt, eher im Kleinen versuche für mich Verantwortung zu übernehmen und irgendwie Zeichen und irgendwie Vorbild zu sein oder was auch immer. Und das gibt mir schon ganz viel. Nur ich kann halt verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, das reicht mir aber nicht. So, es muss größere Lesungen her und es muss Größeres passieren. Und ich verstehe auch, wenn die das Gefühl haben, ich werde nie in diese Position kommen, da entscheidend mitzusprechen, weil wir ja auch keine Diktatur haben, wo man dann auf einmal sagt, okay, ich muss nur Chef dieses Landes werden und dann läuft das nach meiner Pfeife. So, So funktioniert es ja nicht, sondern man muss ja immer mehr als Entscheide finden und so. Das ist ja auch gut. Also Demokratie ist ja was Gutes. So, aber ich glaube, deswegen ist es so wenig greifbar, dass man jetzt sagt, okay, selbst wenn ich jetzt eine gute Idee einbringen würde, da müssten ja erstmal so viele Leute dafür sein und das ist so unrealistisch und keine Ahnung was. Und das sorgt, glaube ich, für Frust. Und ist mir nur gerade noch so durch den Kopf gegangen.
Weil auch da, ne, könnte man jetzt, wenn man jetzt der Böse sein will in der Nummer, könnte man sagen, naja, für all die, die jetzt sagen, hey, das ist unsere einzige Möglichkeit, wir sind am Arsch, so, müssen jetzt was ändern, wir gehen jetzt auf die Straße, wir sind jetzt laut und so weiter. Wenn es so wichtig ist, das Thema, wenn es euch so sehr panisch macht und so sehr am Herzen liegt und diejenigen, die doch so ein bisschen Restrationalität in sich tragen und sagen, ich bin nicht komplett auf der emotionalen Schiene, ich bin nicht komplett am Arsch, die müssen doch für sich dann auch sagen, hey, wenn es unsere letzte Chance ist, unter der Prämisse, dann muss ich jetzt alles dafür tun, um das erfolgreich hinzukriegen. Und wenn man dann irgendwie merkt, so ja, okay, irgendwie bestimmte Aktionen bringen einfach nichts. Klar, die sind dann vielleicht Signalwirkung und so weiter gut, aber darüber hinaus passiert nichts. Dann muss man auch sagen, hey, wie kriege ich das System dann doch umgedreht? Was kann ich darüber hinaus tun? Und ich glaube, das fände ich persönlich einfach mega, mega cool. Und das machen auch einige Leute. Die gibt es ja auch, die sagen, hey, lass uns jetzt Strom neu erfinden. Lass uns jetzt irgendwie gucken, dass wir Solarpanels skalieren in Deutschland, whatever. Und das finde ich halt cooler und notwendiger und effektiver, als zu sagen, hey, es ist mir so wichtig, ich will das System ändern, aber ich bin nicht mehr bereit zu tun oder ich kann nicht mehr tun, als einfach nur zu schreien und laut zu sein.
Ja.
Das ist einfach so ein bisschen so eine billige Ausrede, von ja, ich will es zwar, aber nicht so sehr.
Ja, weißt du? Ich weiß nicht, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich aber jetzt schon genug Menschen in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich auch das Gefühl habe, denen fehlen die Fähigkeiten dafür, ob das jetzt kognitive Fähigkeiten oder keine Ahnung was sind, dass diese Lösung jetzt zu präsentieren. Klar können die sagen, okay, ich suche mir dafür das geile Team, so, ich bin voll der soziale Typ, ich kann die richtigen Leute zusammenbringen in irgendeiner Form und so. Aber ich frage mich manchmal, ob das nicht so ein bisschen nur so ein, also das klingt jetzt viel zu hart, aber nur so ein Fantasieargument ist, dass dann vielleicht für diese krass, also wie so nach dem Motto, hey, wenn du wirklich Sängerin, irgendwie Weltstar wie Christina Aguilera werden will, dann musst du das nur wollen. So, da musst du einfach nur ganz viel singen, da musst du ganz viel, weiß ich nicht, ne, einfach ganz viel machen und dann kann jeder Britney Spears werden. Und ich glaube, es können nicht alle die Akkutechnologie-Lösung erfinden. Fehlt mir da in meinem Kopf immer so ein bisschen so ein Schritt, dass ich da 100% mit dir gehen kann. Also weißt du, ich würde den Schritt gerne mitgehen, weil ich mir gerne vorstellen würde, dass jeder Mensch alles immer schaffen kann sozusagen. Aber irgendwas in meinem Kopf sagt dann immer so, ja, das ist ein Wunschgedanke, den ich habe, aber ist das konkret möglich, dass jetzt auf einmal, nur wenn ich sage, ihr müsst es nur genug wollen, dann finden auf einmal die Leute die Ideen, um das Problem zu lösen. Und wenn ich die nicht finde und nicht präsentieren kann, bin ich dann nur ein Assi, bin ich dann nur ein Schreihals dann irgendwie doof?
Aber oder? Mein Punkt ist, wenn du dir selber nicht, also wenn du selbst sagst, ey, ich habe nicht die Kompetenz und die Skills, das hinzukriegen, kann ich nicht, dann frage ich mich, wieso bewertest du das Thema dann abschließend so? Weißt du, ich meine, du kannst ja nicht sagen, ich habe ein Thema verstanden, ich habe eine Meinung dazu und ich sage, hey, das ist falsch, was alle machen. Also, also jetzt mal ganz, ganz extremes Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich demonstriere gegen irgendein Bauprojekt, was sich RWE und Politik überlegt hat. Dann musst du es ja für dich bewertet haben und sagen, hey, das ist keine gute Lösung. Punkt. Ich will das nicht. Das ist nicht gut. Dann aber gleichzeitig zu sagen, aber ich sehe mich eigentlich nicht in der Lage, irgendwas mir zu überlegen, was eine coole Alternative wäre oder eine bessere Lösung oder eine Alternativlösung überhaupt oder irgendwas wäre, was man stattdessen machen könnte, weder in einer politischen Karriere noch als Unternehmer noch als whatever, als jemand, der das Thema quasi, du kannst ja auch sagen, ich werde jetzt nicht zum Unternehmer oder zum Politiker schaffe, dann kann ich wenigstens noch jemand werden, der Leuten was beibringt. Du kannst das Thema erläutern und Alternativen aufzeigen und quasi ein bisschen Bildung machen in dem Bereich. Wenn all diese drei Säulen nichts für dich taugen, dann stelle ich mir die Frage, hast du es wirklich gut genug verstanden, überhaupt eine Meinung dazu haben zu können? Und das ist für mich das Argument, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Weil entweder hast du es verstanden, aber dann musst du auch in der Lage sein, entweder Beitrag zu leisten, eben vielleicht in einem Unternehmen, wo du sagst, hey, ich helfe halt Unternehmen mit meinen Skills, die ich habe, und helfe halt, Solarplatten zu verkaufen in der Produktion oder in der Verwaltung oder irgendwas. Weil kein Unternehmen, kein SpaceX, kein, weiß ich, Tesla funktioniert ja mit einer Person. Das ist irgendeine Skill, wirst du ja hoffentlich haben, dass du dir irgendwie beitragen kannst. Oder du sagst halt, ich habe es komplett verstanden, ich bin der nächste Elon Musk und ich gründe es halt selber. Und da stimme ich dir zu, die Skills hat nicht jeder. Aber halt zu sagen, hey, ich mache was in mein Skillset, in diesem Segment, wo ich sage, ich habe es verstanden und das ist mein Beitrag dazu, dass es besser wird. Das ja, würde ich jedem aber irgendwie zutrauen.
Okay, aber würde man dann nicht sagen, ja gut, dann hätte aber im Prinzip jeder das Recht, der irgendwie schon auf seine Mülltrennung achtet, der irgendwie nachhaltig einkauft und so, dann könnte man ja dann doch jedem unterstellen, naja gut, dann tun ja ganz viele vielleicht von den Demonstrantinnen und Demonstranten, die jetzt, wo wir sagen, naja, vielleicht sind die nur Schreihälse sozusagen, aber dann könnten die ja diesem, da, zu diesem Punkt immer sagen, naja, aber in meinem Bereich, ich verzichte auf die und die Sachen, ich mach das nicht, ich kaufe nur Vintage und keine Ahnung was. Also ja, mein Fußabdruck ist dreimal kleiner als der von Max und Willi sozusagen. Mache ich damit nicht schon mehr für das Ganze als jetzt vielleicht viele andere? Aber das wäre jetzt ja nicht im Bereich, ich
lehre. Ja, du machst dann schon mehr, aber es ist halt komplett egal, wenn du als einzelne Person, also wenn du nur für dich sagst, ich als einzelner Mensch mach halt voll viel, mein Fußabdruck ist super klein und alles ist cool, dann ist es komplett irrelevant bei 8 Milliarden Menschen.
Ja gut, aber
das heißt, entweder schaffst du eine Lösung, dass andere auch machen können, oder du überzeugst andere Leute davon, das auch zu tun. Ohne Gewalt, bitte. Dann vergrößerst du deinen Einfluss und dann hast du quasi was erreicht in dem Sinn. Aber wenn es nur für dich machst, klar kann man das Argument bringen, wenn es alle machen, dann hat es geklappt, aber dann hast du ja andere davon überzeugt, das wäre jetzt damit inbegriffen. Hm. Aber wenn du alleine irgendwas machst und der Rest nicht, dann ändert es
ja nichts. Gut,
du als einzelner Mensch bei 8 Milliarden hast ja keinen Impact.
Klar, aber angenommen, ich sage jetzt okay und ich versuche es irgendwie meinen Nachbarn, meinen Freunden irgendwie näher zu bringen und so weiter und so fort, dann würde das ja schon mehr Relevanz gewinnen in deinem Argument jetzt. Und
ja.
Und das Problem wäre ja so ein bisschen, hat nicht, also wenn du jetzt sagst, okay, dann irgendwie, dann verkauf Solarplatten oder so, sonst irgendwas, dann würde man, man könnte ja auch dann sagen, okay, derjenige, der jetzt dann irgendwie das kleinste Rädchen im coolsten Unternehmen ist, das ist auch egal. Die Person ist quasi auch austauschbar. Das, ob jetzt du das bist oder der andere, der braucht ja im Zweifel keine besonderen Skills sozusagen. Deswegen wollte ich nur sagen, weil es wirkt manchmal so wie, das willst du, glaube ich, gar nicht sagen unbedingt, aber manchmal klingt es so wie, naja, du musst im Prinzip die krassen Lösungen schaffen, nur dann kann ich dich ernst nehmen. Ja. Aber gleichzeitig kannst du auch der sein, der irgendwie das kleine Rad im Unternehmen ist. Und das gibt dir quasi auch schon Legitimation, dich sozusagen darüber aufzuregen. Und dann würde ich jetzt sagen, naja gut, aber irgendein kleines Rad im System dieses Klimawandels aufhalten, ist ja jeder im Prinzip, würde ich jetzt unterstellen, in dieser Klimabewegung sozusagen, weil die eben dann ihren Freunden irgendwie versuchen, das Ganze näher zu bringen, das Thema, oder weil sie, in einem Busunternehmen arbeiten und öffentliche Verkehrsmittel fördern, sozusagen, befördern. Und das würde dann quasi schon ausreichen, um ein Recht zu haben, oder nein, nicht um ein Recht zu haben, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber die würdest du ernster nehmen, sozusagen, als Leute, die das quasi nicht machen, oder?
In ihrem Bereich, ja, in ihrer Kompetenz. Wenn sie jetzt jemand sagt, ich bin Busfahrer und fahre einen Hybridbus, und der erklärt mir dann, wie man am besten irgendein komplexes paneuropäisches Energieproblem löst, würde ich sagen, interessante Meinung vielleicht, aber keine Ahnung, ob das jetzt das ist, worauf wir alle hören sollten. Vielleicht hören wir uns eher die an, die mehr Expertise auf diesem Gebiet haben. Und mein Punkt ist halt, jeder hat ja das Recht, sich aufzuregen. Ne? Tu, was du willst. Wenn du aber an den Punkt kommst, dass du sagst, hey, alles, was gerade passiert, jede Entscheidung ist komplett Banane und alles ist komplett, ich finde alles blöd und wir sollten alles abschaffen und wir sollten alle dazu zwingen, irgendwas Bestimmtes zu tun oder nicht zu tun. Also auf der Ebene halt, dass du sagst, Klimawandel muss gestoppt werden, komm, was wolle, um jeden Preis. Dann ist es für mich halt nicht glaubhaft. Das ist für mich halt so, da fehlt so die Substanz hinter den Argumenten. Und dann fände ich einfach charmanter, wenn jemand sagt, hey, ich habe für mich das Thema verstanden, ich kenne meine Kompetenzen und ich habe mir einen Platz gesucht, wie ich meinen Beitrag leisten kann. Und wenn du dann, wenn du der Hausmeister bist von irgendeinem Startup, was irgendwie Solarpanels macht, und ich sage, hey, cool, dann trägst du ja in irgendeiner Form dazu bei, mehr als du, dass du deinen Müll sortierst, mehr als du da vielleicht irgendwie weniger Auto fährst. Das ist dein Beitrag. Aber wenn die Person quasi dann jetzt anfängt und sagt, ja, aber eigentlich müsste man alles, also ich bin zwar der Hausmeister bei diesem Startup, aber eigentlich müsste man alles komplett anders machen, dann sage ich, ja, dann tu es, dann mach halt auch das, weil dann hast du ja anscheinend die Kompetenz und das Wissen, um das Problem auf einer anderen Ebene zu lösen, aber dann tu es halt auch. Aber es bringt halt uns allen nichts und ich mache das auch manchmal, weil es ein bisschen Spaß macht auch und wir machen das ja die ganze Zeit, aber mein Punkt ist einfach, wenn du glaubst, du hast ein Skill oder hast Ahnung und Expertise in einem Thema, dass man irgendwas anders machen sollte, dann trau dich halt auch, da mitzumischen. Und wenn du merkst, der Weg ist nicht einfach dahin, dann kämpf dir den Weg, dann geh dorthin. Weil wenn das Thema so wichtig ist, dann zählt die Ausrede nicht von wegen, ja, ich will's halt eigentlich nicht, kann's halt nicht, aber man sollte trotzdem alles anders machen. Das widerspricht sich auf irgendeiner Ebene. Das passt für mich nicht zusammen. Du kannst nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, ich weiß, wie man's tun sollte, aber dann sagst du, ich mach's aber nicht oder ich gehe den Weg nicht, den es bedarf, um diese Entscheidung zu treffen oder diese Entscheidung zu beeinflussen.
Aber ist das nicht zu absolut? Also
ja, es gibt total Sinn, finde ich schon. Also ich kann dir total folgen. Nur ich komme wieder an diesen Punkt, wo ich dann sage, naja gut, wir sind in so Absoluten, so nach dem Motto, ich kann doch aber auch der Mensch sein, so, nehme jetzt einfach wieder als Beispiel mich, wo ich das Gefühl habe, okay, mir fallen viele, weil ich im System Schule bin, ich habe das lange studiert und so weiter, ich habe eine gewisse Expertise in diesem Bereich jetzt so, ne? Es gibt natürlich Menschen mit sehr viel mehr Expertise, aber so eine gewisse Expertise habe ich sozusagen. Und es gibt genug Punkte, die ich quasi kritisch finde, aber mir fehlt das Selbstbewusstsein vielleicht oder keine Ahnung, die wissenschaftlichen Studien oder keine Ahnung was oder irgendwas fehlt mir und zu sagen, also ich würde doch nie hingehen und sagen, ich habe eine Lösung und das ist die wir haben sollten. Wie soll ich die denn einfach so schaffen? Natürlich kann ich es behaupten, weil ich einfach ein selbstbewusster Typ bin und kann sagen, hey, pass auf, statt Noten sollten wir das hier machen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Aber würden mich ja auch alle auslachen, weil sie sagen, naja, aber wer sagt es denn? Dann würde ich sagen, ja, ich. Und ich glaube da ganz fest dran und ich habe auch Argumente meinetwegen und das sind so meine Argumente. Aber das würden ja trotzdem im Zweifel die Leute nicht einfach mir folgen. Und dann würde ich natürlich verzweifelt werden, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann ja irgendwie doch nichts hier verändern. Also, weißt du?
Aber jetzt skizzierst du ja quasi einen Weg, der von vornherein eigentlich aussichtslos erscheint. Weil du sagst, man weiß es nicht, du hast keine Ahnung, du kannst dich belegen, du hast einfach nur eine Idee und willst sie einfach durchboxen. Das ist ja kein Ansatz, wie du irgendeine sinnvolle Entscheidung für irgendwen triffst.
Nee, genau, aber ich gehe ja ganz konkret
von dir.
Ich habe natürlich Ideen. Aber du
gehst ja auch nicht hin, ne? Ja. Ja, aber du gehst jetzt auch nicht hin und sagst, du gehst jetzt irgendwie auf eine, ich glaube, da war Delay, oder vielleicht wollte ich einfach nur drüber reden. Du gehst jetzt auch nicht hin und sagst, du demonstrierst jetzt quasi vor dem Bildungsministerium jeden Tag und sagst, ihr seid komplett scheiße, ihr müsst das alles anders machen, aber ich sag euch auch nicht wie, weil ich habe keine Ahnung, aber macht alles anders, ihr seid alle komplett blöd. Das machst du ja auch nicht.
Nee, ich würde denen sagen, ich habe eine Idee, das ist meine geile Idee. Aber dann würden die mir sagen, ja, du Trottel, aber die Idee haben wir schon 100 Mal durchdacht, die ist scheiße. Dann würde ich sagen, doch, die ist geil,
lass mal probieren. Dann war deine Idee einfach scheiße.
Wer sagt das? Also, wenn es keine Beweise dafür gibt, sozusagen, weißt du, das gibt's ja keine, es gibt ja.
Ja, gut.
Nee, ich möchte nur sagen, also, es gibt ja, deswegen meine ich, wären Studien oder sowas wichtig, sage ich mal. Also, deswegen weiß ich nicht, wie man als Einzelperson das Selbstbewusstsein und diese, sage ich mal, das Beweis-Backup haben soll, um zu sagen, hey, pass auf, das, was ihr macht, ist scheiße. Und das hier, guckt meine Beweise, ist die geile Lösung. Weil diese Beweise kann man ja im Prinzip erst schaffen, wenn man in der Handlungsposition sozusagen ist. Und um in die Handlungsposition zu kommen, würde ich das Gefühl haben, brauche ich erstmal diese Beweise. Aber wie komme ich dahin, ohne die Beweise zu haben, sozusagen? Das meine ich so, ne? Und deswegen würde ich nie in so eine Position kommen und gehen wollen.
Ich glaube, das mag vielleicht im Bildungssystem so sein, weil wir da über quasi menschliche Systeme sprechen und menschliches Miteinander, wo halt Beweiserbringung auch schwieriger ist oder halt eben nur empirisch irgendwie funktioniert und man da viele Sachen tut, ohne 100% es wissen zu können, vorher, nachher, währenddessen. Aber in der Physik, in der Chemie, in der Naturwissenschaft ist das ja anders. Du kannst ja hingehen und sagen, hey, guck mal, hier ist eine Formel, hier ist ein Prototyp, hier ist ein Gerät, das beweist euch, dass Solar funktioniert. Das ist eine Batterie, die beweist euch, dass 20-30% mehr Speicher funktioniert. Das ist eine Kostenkalkulation für eine Fabrik, die euch beweist, dass wir dieses Produkt zu 30% weniger Kosten produzieren können als Konkurrenten. Das ist ein Plan, wie wir Lithium aus der Erde schürfen können. Das sind ja alles harte Fakten. Da kannst du halt, ne, wenn du die Expertise hast, kannst du sagen, hey. Und dann kommt jemand anders und sagt, ja, aber die Enten werden getötet, wenn wir das machen. Und dann sagst du, ja, blöd, da muss man eine moralische Entscheidung treffen. Aber alles, wo es darum geht, in der ganzen Klimadebatte zu sagen, welchen Weg können wir gehen, welcher ist realistisch, von der Kostenseite, von der Skalierungsseite, von der Energieeffizienz, dann wäre die Realität auf unserer Seite. Da musst du nicht spekulieren, vielleicht wie im Bildungswesen oder in Sozialwissenschaften allgemein, wo man halt sagt, hey, da haben wir halt eben keine Formel, die sagt, ist Kraft gleich Energie, Macht plus Bewegung, whatever, sondern ich habe jetzt auf irgendwas ausgedacht.
Uri.
Lorenz Kraft. Nee, aber das ist mein Argument. Ne? Also du musst halt nicht erst.
Ich verstehe das Argument.
Wie soll ich sagen, im großen Stile etwas machen. Du musst nicht erst der Big Babo-Boss von allen sein, um dann zu sagen, hier, glaub. Also du argumentierst nicht mit Vertrauen und Expertise basierend auf Signalen wie, guck mal, ich bin Bildungsminister, ich bin Professor, ich bin was auch immer, ich habe 30 Jahre Erfahrung, sondern du sagst einfach ganz klar,
hier habe ich ein
das
Modell.
Konzept funktioniert. Genau, hier ist ein physikalisches Modell, was man nachrichten kann. Wenn ihr nicht glaubt, rechnet es halt nach oder baut es halt nach, den Prototyp. Und das ist, glaube ich, der Unterschied in dem Szenario. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn du für dich sagst, hey, warte mal, im Bildungsbereich ist super schwierig, weil wir gehen Experimente ein und können im besten Fall dann nachher messen, war es erfolgreich oder nicht. Und diese Experimentdauer ist 20, 30 Jahre, bis halt eben mal so ein Schulzyklus durch ist. Aber das Thema hast du ja in anderen Bereichen nicht. Und wir reden ja die ganze Zeit über Energiegewinnung und Energieversorgung und so weiter, wo du halt eben mit Excel-Tabellen und anderen Programmen halt eben wunderbar sagen kannst, hey, passt die Kostenstruktur, passt eben die Energieeffizienz, haben wir die Materialien, was kosten die Rohstoffe. Du kannst bis aufs Atom quasi runterrechnen, ob etwas grundsätzlich funktionieren kann oder nicht. Und das finde ich halt so geil eigentlich und gleichzeitig so, deswegen bin ich da so ein bisschen fordernder, weil ich mir denke,
verstehe ich.
Es gibt eigentlich keinen Grund eben nicht faul zu, also es gibt keinen Grund faul zu sein, zu sagen, ich verstehe es nicht, sondern es gibt eigentlich genug Gründe, um zu sagen, hey, ich kann irgendwas verstehen, Teil davon, und kann meinen Beitrag leisten und wenn ich das Genie hoch 1000 bin, dann rechne ich das große Ganze aus und dann schaffen ein System fürs große Ganze. Aber ansonsten, ja.
Ich verstehe auf jeden Fall jetzt deutlich besser, was du meinst, weil ich, ne, das ist halt den, ne, nicht den Fehler, den ich oft mache, aber das ist halt oft ein Muster, dass ich verfalle, dass ich versuche, okay, wie bin ich in der Situation, wie es bei mir aussehen, und das ist dann einfach nicht so passend vielleicht in irgendeiner Form. Den letzten Gedanken, den ich dazu noch irgendwie habe, ist, dann haben wir natürlich immer die Gefahr, dass wir das sehr menschenlosgelöst, sage ich mal, berechnen, ne? Dann ist die Frage, ab wann bringen wir dann den Punkt rein, wo wir dann sagen, jetzt haben wir hier ein geiles Modell, aber Thanos-mäßig müssten wir theoretisch die Hälfte der Menschen dafür opfern, aber es wäre der beste Weg, dann machen wir so Ultron-mäßige Entscheidungen sozusagen, ne? Und das heißt, auch in diesem Beispiel muss ja dann irgendwann quasi das der Faktor Mensch irgendwie reinkommen, wo wir sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt hier 10 Lösungen von A nach B von A nach F gelistet. Und hier haben wir so und so die Casualty, da haben wir das Opfer, irgendeinen Tod sterben wir wahrscheinlich, aber welchen wollen wir sterben? Jetzt können wir uns das entscheiden als Gesellschaft. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen würde, weil sonst haben wir nachher so rein Fakten, zahlenbasierende Entscheidungen und die können natürlich auch irgendwie gefährlich sein und schwierig sein und keine Ahnung was, aber
Ich glaube, das Gute ist, und das wäre so mein Punkt von vorhin, ich glaube, wenn du die Leute bittest, hey, sag mal explizit, was wäre für dich das Ziel? Also warum machen wir hier das Ganze? Warum demonstrieren wir? Warum bauen wir überhaupt irgendwie erneuerbare Energien? Warum machen wir Kohlekraftwerke? Warum sagen wir Nein zu Atom? Ich glaube, wenn du alle Menschen fragst, und auch da wieder so, ja, diese Normalverteilung, jetzt nicht diese zwei Extremen, den Psychopath und den Trottel, und einfach sagst, was sagen die meisten Menschen, egal ob jetzt bei RWE oder Politik oder halt als Demonstranten, die meisten würden sagen, hey, unser Ziel ist es, dass wir für alle Menschen weltweit lange wie möglich ein cooles Leben ermöglichen, wo am besten jeder alles hat, was er braucht, wo niemand hungern muss, wo niemand irgendwie in Armut leben muss, wo niemand leiden muss. So, ich glaube, da würden sich relativ, also nach bestimmt gibt es Diskussionen, die anderen würden über Formulierungen streiten, aber unterm Strich würden alle sagen, hey cool, das ist unser Ziel. Und dann wäre die Anschlussfrage, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir genau dieses Ziel irgendwie erreichen? Und ich glaube, das ist das, was eigentlich alle wollen, auch egal, auf welche Seite du drauf guckst, eigentlich willst du ja für alle möglichen Menschen ein möglichst cooles Leben schaffen. Und klar, ich glaube, den Tod, den man sterben muss, ist nicht auf der Seite der Menschen, im Sinne von wem geht's als welchen Menschen geht's schlechter, sondern eher die Frage von, kriegen wir es als alle Menschen halt hin, dass wir alle dieses coole Leben haben, oder kriegt keiner von uns das hin? Weil das halt eben so ein binäres Ding ist. Klimawandel ist halt global, entweder kriegen wir es alle halt hin und dann geht's uns allen gut oder es ist halt niemandem gut. Und ich glaube halt, dass man da tatsächlich eher Abstriche machen muss im Sinne der temporären, wie soll ich sagen, Umgestaltung von der Natur, wie wir sie heute kennen. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo sich die Leute nicht einig werden, wo man sich drüber streiten muss, im Sinne von, wollen wir eben für welchen Weg auch immer wir finden, sei es jetzt Solar, Wind, Atom, Fusion, whatever, irgendwas aus der Kombination dessen, wo man sich da einig wird und sagt, okay, das sind jetzt die Wege, die wir gehen, sind wir bereit dafür eben die Risiken und die Nachteile, die diese Lösung mit sich bringen, halt einzugehen. Und ich glaube, da muss man halt eben eine Mischung aus Pragmatismus, Realismus und aber auch tatsächlich ein bisschen Mut mitbringen, zu sagen, ja, vielleicht ist es okay, jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in der Erde zu schürfen nach bestimmten Metallen, um die daraus dann Batterien zu bauen, damit wir aber dann sagen können. Ja, aber
was ist, ich glaube halt, das wird,
ich glaube halt, das werden die Diskussionen sein, wo eigentlich dann tatsächlich dann die rationalen Streitigkeiten beginnen, im Sinne von, was von der Natur sind wir bereit, halt aufzugeben, um eben dieses Ziel, dass alle Menschen ewig lange cool leben können, zu erreichen. Und im besten Fall können wir das minimieren und sagen, was ist tatsächlich nötig und was nicht. Und da kommen halt verschiedene Disziplinen zusammen. Ne? Da müssen die Naturwissenschaftler sagen, was ist technisch möglich, da müssen die Ökonomen sagen, was ist halt in der Kalkulation, was ist monetär möglich, und dann müssen halt die Umweltschützer sagen, was kann die Umwelt verkraften, wo hört es halt auf. Aber das fände ich halt cool, das wird Spaß machen, so ein Projekt, wo man sagt, hey, lass mal alles warten, Köpfe zusammenbringen, nachdenken und, ja, keine Ahnung.
Ja,
und ist das was es auch gibt wahrscheinlich irgendwo, aber
hoffentlich,
man halt weil, hört. Weil man hört immer nur, die Leute beschmeißen mit Molotow aufeinander. What the fuck? Zeig mir die coolen Leute.
Gib denen mal ein bisschen die Aufmerksamkeit, ja.
Genau.
Ja, ich habe den Punkt, glaube ich, vergessen und ich glaube, es ist auch nicht mehr so wichtig, oder? Fällt er mir noch gerade ein? Ach genau, letzter Punkt. Was mir noch einfällt, man könnte ja im Zweifel auch vielleicht nur Ressourcen verschieben, so, weil, wenn wir ehrlich sind, wir regen uns jetzt gerade über neue Umweltzerstörung auf, zu Recht. Also, ne, also natürlich kann man erstmal gucken und kann erstmal sagen, okay, ist nicht so geil. Aber es passiert ja auch tagtäglich gerade weltweit sehr viel Umweltzerstörung sozusagen. Und das ja schon seit Jahrhunderten sozusagen. Und vielleicht muss man ja gar nicht, jetzt nur um deinem Beispiel zu bleiben, vielleicht muss man gar nicht mehr Natur opfern sozusagen, sondern die Natur, die man opfert, einfach quasi verschieben, also anders, besser nutzen sozusagen. Angenommen, wir schaffen es eh nicht, den Regenwald Regenwaldabholzung aufzugeben sozusagen. Okay, dann müssen wir halt hier mehr Bäume pflanzen und können vielleicht in diese Gebiete gehen, die sowieso gerodet werden, um danach geilen Lithium zu schürfen. Keine Ahnung, ne? Also das ist jetzt nur gerade so ein gesponnenes Beispiel, aber so nach dem Motto, wir als Menschen zerstören ja schon Natur die ganze Zeit. Es wäre ja total naiv zu denken, gerade machen wir gar nichts und wir wollen jetzt auf einmal Natur zerstören, um an ihre Rohstoffe zu kommen. Aber vielleicht kann man ja gar nicht prozentual mehr Natur kaputt machen, sondern vielleicht kann man einfach nur die Natur, die man kaputt macht, effizienter nutzen und besser nutzen. Vielleicht sogar dadurch weniger Natur kaputt machen, indem man einfach effizientere, coolere Verfahren in irgendwelche Richtungen findet sozusagen. Aber das nur letzter, also war nur so ein Gedanke noch dazu, weil du gemeint hast, ne, vielleicht müssen wir mehr Natur zerstören, so. Vielleicht ja sogar auch nicht, aber keine Ahnung. Ja.
Ich glaube, das ist jetzt kein Scheiß, ne? Also ich glaube, ich freue mich darauf, in 10 Jahren auf diesen Podcast zu blicken und zu sagen, ist das so ausgegangen, wie Willi gesagt hat? Ich glaube, eins der geilsten, lukrativsten Geschäftsmodelle, womit man sich Arsch voll Geld verdient, was genau dieses Problem löst, ist tatsächlich Recycling von Edelmetallen in großer Skalierung.
Ja.
Das ist das Ding ever. Wenn du alle Smartphones, alle alten Laptops und alles, was so rumfliegt, so demnächst halt Autobatterien, wenn du das einsammeln kannst, in einem super optimierten Prozess einschmelzen lässt und hochwertiges, gutes Metall wieder rauspresst für neue Sachen, für neue Grafikkarten, für neue Autos, das ist das Ding. Und das machst du lokal. Das machst du in Deutschland, das machst du in Schweden, das machst du in Belgien, halt vor Ort. Das ist das Geschäftsmodell dieses. Also wenn ich in ein Unternehmen investieren könnte, was das gut macht, würde ich sofort ein Großteil meines Geldes reinwerfen. Ja. Weil das Ding ist. Du musst nichts Neues kaputt machen. Du kannst einfach aus dem Bestehenden einfach neue Sachen machen.
Genau. Würde ich 100% zustimmen, wollte ich eben noch reinwerfen, so das Beispiel Recycling könnte ja auch eben eine Lösung sein, wenn das jetzt irgendwie schnell irgendwie wieder geile Fortschritte machen. So. Weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob du da mehr Peil von hast. Braucht ein, sag ich mal, nehmen wir jetzt einfach mal Samsung Galaxy S14, braucht das mehr Lithium als ein Samsung Galaxy S6 von vor 10 Jahren? Also ist das einfach, also braucht ein größerer Akku gleichzeitig mehr Lithium oder ist es einfach nur ein bestimmter Faktor, der halt minimal quasi mitsteigt? Das weiß ich gar nicht so genau. Weil es wäre ja total geil, wenn angenommen, wir würden aus dem 6er Akku könnten wir einfach 1:1 einen 14er Akku sozusagen machen für die gleiche Menge an Rohstoffen. Dann müssten wir wirklich einfach nur hingehen und sagen, wir müssten nur geil recyceln, dann können wir einfach alles quasi wie neu verwerten. Aber wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen mehr von den Rohstoffen für größere Akkus, ne? Sonst wäre es irgendwie komisch.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber auf der anderen Seite wird Technologie ja auch kleiner. Also im Grunde genommen kriegst du ja bei, also im Grunde genommen, ich glaube, realistisch ist es, dass wir sagen, ab einem bestimmten Punkt haben wir genug im Umlauf. Und dann geht es halt darum, wenn das nicht gehortet wird, dann müssen wir halt nichts Neues mehr aus den Minen rausholen. Ich glaube, den Punkt, den kann man bestimmt erreichen. Wann, keine Ahnung, wie viel Ressourcen man dafür eintreffen muss, auch kein Plan. Aber ich glaube, das ist schon realistisch. Und das Geile ist halt, bei diesen ganzen Metallen hast du halt Wiederverwertungsquoten von über 90%. Das heißt, teilweise sogar 99%, je nachdem, was du jetzt nimmst, quasi Kupfer, Nickel, was weiß ich denn was. Das heißt, du kannst eigentlich immer wieder einschmelzen, neu produzieren. Und
das, du müsstest halt geilen Akkupfand einführen und solche Sachen.
Das ganz?
Ja, sorry.
Ja, also es gibt ja unendlich viele Incentives, die du da machen kannst. Du kriegst ja heute schon, trade in your old smartphone, so bei Apple kriegst du halt 20 Euro, dann wird das halt recycelt. Also, und da hat die Gesetzgebung, glaube ich, auch geile Sachen implementiert. So nach dem Motto, jeder Hersteller muss seine Geräte, die er verkauft hat, wieder zurücknehmen und recyceln lassen. Super geil. Super geile Gesetze. Und ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube, was halt fehlt, ist jemand, der sagt, hey, liebe Apples, Amazons, Teslas dieser Welt, ich nehme euch alle eure Batterien und so ab und ich mache das in geil. Das fehlt halt, glaube ich, noch. Und das ist das, wo ich sage, hey, wenn sich jetzt Leute zusammentun, sich hinsetzen, sich eine coole Firma überlegen, sagen, hey, wo können wir das bauen? Die bauen das Ding irgendwo in Deutschland hin, das ganz Europa quasi recycelt, game over.
Das könnte unsere Lösung sein,
ja. Ja, und ich weiß, es gibt in Amerika eine Firma, die das schon macht. die wahrscheinlich auch in 2 Jahren in Europa sein wird. Und, da, und ich glaube, das ist halt das, was ich cool finde, ist halt, es gibt Leute, die das schon machen und es wird halt kommen. So,
das
System, das
nicht Thema irgendwie gelöst, so ein bisschen. Ex-Tesla-Mitchef irgendwie, hat der nicht mal, hat der das nicht gegründet? Ist das das amerikanische Unternehmen?
Ja. Okay. Ja. Die machen das irgendwo in Nevada neben den ganzen großen Fabriken, weil du es halt lokal machst, was halt smart ist. Sparst dir halt die Transportwege, sondern geht halt quasi von der einen Fabrik in die andere, recycelt und dann wieder geliefert. Dann hast du so einen kleinen Zyklus.
Und deswegen, wie bei Factorio. Gutes Spiel. Ja.
Genau. Also ich glaube halt, das ist halt, aber ich glaube, das kannst du in Europa halt auch noch machen. Das Rennen ist nicht vorbei. Was halt jetzt sagt, okay, wie kriegt man es hin? Paar Millionen Investment und ab die Post.
Ja, ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was kommen wird, so wie es sich so ausgehen wird. Weil das ist ja immer das Interessante, so als Zeitzeuge der derzeitigen Zeit und als jemand, der in der Regel noch weiß, wenn alles gut geht, sind wir in 10 Jahren noch hier. Und dann mal zu gucken, okay, ist es jetzt eigentlich alles so schlimm geworden, wie befürchtet? Ist es irgendwie, sind die Leute wirklich alle dumm gewesen? Sind es alles, also keine Ahnung, ne? Also die ganzen Fragen, die wir uns gerade in unseren Blasen, in unserer Gesellschaft stellen, dann werden wir da wahrscheinlich vorläufige Antworten zumindest für haben. Und das ist natürlich total spannend zu wissen, dass das da, dass wir dann mehr wissen werden, sozusagen. Das freue ich mich.
Ja. Und für unser Zukunfts-Ich folgende Prognose. Also erstmal, ich glaube, dass
Moment. Ich bin mir sicher, Zukunfts-Willi wird nicht 2,5 Stunden diesen Podcast hören.
Ich mache mir gleich eine Notiz, so hör ab 2:25 kurz rein.
Erinnern in 10 Jahren, geil. So, sorry, dein Take.
Ja, also, werden jetzt irgendwie mit Atom und so irgendwie das überbrücken. So, früher oder später, und jetzt aktuell ist sowieso schon Wind, Solar und Batterie das günstigste, was geht. Das heißt, die Leute können nicht anders, als zu sagen, ich mach das. So, das heißt, das wird jetzt einfach brutal skaliert, die nächsten 10 Jahre. Dann wird 99% der Use Cases wird darüber laufen, der Rest über Atom oder vielleicht irgendwas anderes, was halt super hochintensiv, einfach viel brutal Energie liefert. Dann werden wir alles mögliche recyceln auf dieser Welt und am Ende des Tages, wenn wir Energie zu null produzieren können und Überfluss davon haben, ohne Ende, was werden wir damit machen? Wir werden einfach irgendeine Maschine bauen, die wie so ein Föhn funktioniert, einfach das CO2 aus der Luft wieder raussaugt und damit alles wieder zurück. Da müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht zu viel am Rädchen drehen. Vielleicht wird es auch da zu kalt, je nachdem. Aber ich glaube, das wird das Game sein. Wir haben einfach überall weltweit diese Maschinen und wir tracken halt in Echtzeit die Atmosphäre und die Dinger gehen an, wenn sie an müssen, wenn wir zu viel CO2 oder zu wenig haben und die Atmosphäre nicht passt. Aber wir werden doch als Menschen nicht zu doof sein, das Klima zu kontrollieren. Das ist doch das. Also, wir brauchen nur das Energieproblem lösen und das wird gelöst, weil irgendwann mal so viel Sonne, die auf die Erde knallt, also wenn du genug Solarpanels hast, genug Atom, da hast du genug Strom. Ich weiß gar nicht, es kostet halt null. Das läuft einfach, ist einfach da. Und dann das kontrolliert die Atmosphäre. Ganz klar.
Als da, kleiner Mini. In 10 Jahren, ab bis jetzt hier hören. Jetzt wirklich mein Abschluss. Kennst du Daily Dose of Internet? So dieses kleine 3-Minuten-Video, das so ein Typ irgendwie jede Woche rausbringt. Echt nicht? Musst du mal gucken. Ist total witzig. Einmal die Woche, so werden die so klassischen Memes und schöne Sachen quasi so ein bisschen in so 3 Minuten zusammengecuttet. Ist in der Regel pointiert, super witzig und cool. Und so ein bisschen flashy manchmal. Und da gab's so eine, quasi eine CO2-Bild, Wärmebild-Kamera aus der Atmosphäre, die quasi den CO2-Gehalt in der Luft quasi angefärbt hat sozusagen und so gezeigt hat, wo wie viel CO2 sozusagen ist. Und das Beeindruckende daran war, also das ist alles so, wie man sich das erklären kann, ne? Industrieländer 4 zu 2, bla bla bla. Aber was das Spannende war, über dem größten Regenwaldgebiet sozusagen, hat man richtig gesehen, in Live-Aufnahmen sozusagen, wie der Regenwald das CO2 so eingesaugt hat, Photosynthese, und dann auf einmal, also was kam so quasi das rote CO2 rein und kam so graues Nicht-CO2 quasi raus. Und das fand ich ganz geil, deswegen da muss ich gerade dran denken, bei dem Bild deiner CO2-Maschinen sozusagen, wenn man das quasi, diese Atmer, Copyright bitte, also ich möchte das gerne, dass die Atmer heißen. Ach, ich hörte hier first in 10 Jahren.
Auf Tschechisch oder so.
Und daran musste ich gerade denken, das fand ich ganz beeindruckend, irgendwie das zu sehen. So. Wollte ich eigentlich heute als Einstieg in mein Bio-LK nehmen, habe ich vergessen. Naja, ich depp, egal.
Ich habe auch ein cooles Video mit so einer, wie das Ohr funktioniert, müsst ihr mal schicken. Bestimmt nichts Neues, aber sieht halt cool aus.
Ja. Schicken wir uns gleich Bilder, Videos. Alrighty. Dann packen wir es für heute.
Neuer Rekord.
Yes. Ich weiß nicht, haben wir unsere Bundestagswahl-Dinger gesprengt? Ich weiß es nicht genau. Einen wunderschönen guten Abend und
immer schön freundlich bleiben. Peace out.
So hört es sich an.